Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind die Würfelveteranen, dein Mitmach-Podcast rund ums Thema Rollenspiel mit Conny.
Hallo.
Und mir, Benny. Dies ist Folge 36, unerwartete Entwicklungen.
Was jetzt überhaupt gar nicht unerwartet kommt, ist, dass wir uns erstmal darüber unterhalten, was letzte Woche im Rollenspiel so alles los gewesen ist bei uns. Wir haben Pokémon weitergespielt. Möchtest du uns da was zu erzählen, Benny?
Ja, auf jeden Fall. Da sind mehrere Aspekte, die, glaube ich, ganz interessant sind. Zum einen sind wir inzwischen endlich so weit gekommen, dass man sieht, wohin der Metaplot geht. Also der geschichtliche Anteil wird jetzt intensiver. Während wir die anderen Spielabende mit dem Fangen von Pokémon, Trainieren von Pokémon, Pokémon-Kämpfe ausführen und so, sehr viele Sachen, die auch von der Regelmechanik belastet sind, gespielt haben, ist es ja jetzt so, dass wir langsam an einen Punkt kommen, wo man wirklich bemerkt, worum wird es in der Geschichte gehen. Und das bricht einfach nochmal dieses eher regellastige dann mehr auf und gibt euch nochmal ganz anderen Möglichkeiten, mit der Spielwelt zu interagieren und Thematiken, über die ihr euch unterhalten und mit denen ihr euch besprechen könnt.
Auf jeden Fall. Es war einfach wirklich interessant, jetzt weg davon zu kommen, dass wir einfach nur durch die Gegend streifen und gucken, was für Pokémon wir vielleicht irgendwo entdecken können und die zu fangen. Das hat eine Zeit lang natürlich Spaß gemacht und das war auch immer irgendwie ein bisschen aufregend. Aus meiner Perspektive ist es auch wirklich schön, jetzt zu sehen, dass sich so ein größeres Ganzes entfaltet und wir auch nochmal jetzt eine tatsächliche Mission haben. Wir sollen nämlich verschiedene Wind-Pokémon, legendäre Wind-Pokémon einfangen. Luft-Pokémon ist das Element, ne, eigentlich?
Tatsächlich heißt der Typ Flug in Pokémon immer, aber Ich habe sie trotzdem mehr als Winde bezeichnet, also die vier, die ihr da fangen sollt,
ja,
weil es sich dabei um diese vier Pokémon handelt, die eher so Djinn-mäßig aussehen, wie so Leute, die auf einer Wolke sitzen.
Mhm. Auf jeden Fall wissen wir eben jetzt, was unsere Mission ist und dass wir ein bisschen durch die Lande reisen müssen, um diese legendären Pokémon zu fangen. Aber tatsächlich sind es nur drei, weil genau. Das eine ist schon vor Ort. Und jetzt frage ich mich, wir sind aber vier Spieler. Wenn jetzt wir drei fangen müssen, ist es ja so ein bisschen so, dass einer dann kein legendäres Wind-Pokémon sozusagen hat.
Ja, da hast du natürlich recht. Aber ihr wisst ja auch nicht, was sich sonst noch alles entwickeln wird und ob dieser Hauptplot so offensichtlich bleiben wird, wie er jetzt im Moment erscheint.
Das stimmt. Außerdem bist du ja auch dazu übergegangen und hast ganz neue Pokémon eingeführt, beziehungsweise Entwicklungsstufen oder wie auch immer man es nennen möchte, die es ja so gar nicht gibt.
Genau, weil das Interessante an Pokémon ist ja dieses Entdecken von den Pokémon und die auch einzufangen und so. Und jetzt zum Beispiel ein Aaron, der bei uns mitspielt, der kennt, glaube ich, viele von den neueren Pokémon vom Aussehen gar nicht und so. Für den bietet das schon eine Bandbreite an Dinge, die man entdecken kann und die man dann mal zu Gesicht bekommt und dann irgendwie interessant sind. Aber für jetzt zum Beispiel so eine Luisa oder Alina ist es so, die kennen die meisten ja auch optisch und so. Und ein großer Spielspaß der Spiele ist ja dieses wirklich, wenn dann komplett neue Pokémon kommen. Und das führe ich ja im Grunde in gewisser Weise dadurch ein, dass ich jetzt hingegangen bin und gesagt habe, von den über 1000 bestehenden Pokémon gibt es jetzt durch den Hauptplot, der sich da entfaltet, jetzt auf einmal die Möglichkeit, dass sich Pokémon in einen anderen Typ entwickeln. Jetzt gerade ist es so, dass ihr eine ganze Reihe von Entwicklungssteinen des Feuers findet oder die da in der Region runtergekommen sind. Und dadurch viele Pokémon, die eigentlich kein Feuertyp-Pokémon sind, dann eine Feuertyp-Variante bekommen haben.
Ich muss sagen, dass ich die ganzen neuen auch überhaupt nicht kenne. Also da schon so eine gewisse Überraschung wäre. Ich es aber dennoch noch mal cooler finde, Pokémon erschaffen zu können, die es gar nicht so gibt. Und dann gespannt zu sein, was das mit denen macht und was da auf einmal herauskommt. Und es hat natürlich noch mal für mich so diesen Reiz, dass das dann super seltene Pokémon sind, die kein anderer hat, weil man braucht ja diesen sehr seltenen, besonderen Entwicklungsstein und muss den genau mit diesem Pokémon kombinieren. Also das hat dann nochmal so ein, ha, ich habe eben ein Pokémon, das gibt es nicht, 20.000 Mal.
Ja.
Und jeder Dritte läuft mit diesem Pokémon rum in dieser Region, sondern das gibt es nur jetzt das eine Mal. Also es macht es nochmal besonderer, finde ich. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend an der ganzen Sache.
Und das ist auf jeden Fall wieder so ein wichtiger Punkt beim Rollenspiel auch, dass man sich nicht durch vorgegebene Sachen beschränkt, sondern auch schaut, wo kann man teilweise aus den Dingen ausbrechen, um neue Sachen ins Spiel zu bringen. Einfach das, was wirklich dann Spielspaß bringt.
Ja.
Das Letzte, was ich noch zu Pokémon anzusprechen habe, ist ja, dass ich einfach hingegangen bin und einige der NPCs, die vielleicht auch in Zukunft dann wichtiger werden. Ja, da einfach DSA-Charaktere, Helden von euch quasi geklaut habe, die Namen belassen habe und die in Positionen in dieser vollkommen anderen Spielwelt gesetzt habe. Was ist dein Eindruck davon?
Also ich weiß, dass du sowas schon mal gerne machst, dass du Charaktere aus anderen Systemen irgendwie irgendwo übernimmst und dann nochmal verwertest sozusagen. Ich finde, es passt jetzt in Pokémon rein, weil wir das ja auch nicht so ganz ernsthaft spielen und es ja mehr so eine lustige Sache ist. Da finde ich es in Ordnung. Ich glaube, in anderen Sachen fände ich es ein bisschen so, naja. Also weil es ist natürlich schon so, du erkennst den Charakter wieder und dann ist es haha, ein Witz, guck mal, der Charakter ist jetzt auch hier so. Und in Pokémon passt es jetzt wirklich einfach rein, aber in andere Sachen, wo wir jetzt wirklich ernsthaft spielen würden, würde ich sagen, so, naja, gut, hier finde ich jetzt, passt es jetzt nicht so gut rein. Es hat so einen, ja, nee, weiß ich nicht. Wollte jetzt sagen, hat so einen albernen Touch, aber es kommt vielleicht auch einfach drauf an, in welcher Art und Weise der Charakter da jetzt wieder auftaucht oder sowas alles.
In welcher Position und so.
Ja, aber es hat dann vielleicht trotzdem einfach so dieses so, ah, jetzt ist das wieder nur ein verwerteter Charakter aus was anderem und es soll jetzt eine Anekdote an Momente sein, die irgendwo anders jetzt schon mal gewesen sind und es wird einfach recycelt sozusagen. Hm. Ja, es kommt dann drauf an, wie es gemacht ist, glaube ich.
Ja.
Und es ist natürlich schon so, dass der Spieler selber die Kontrolle über seinen Charakter auch in gewisser Weise verliert, weil du dann meinen Charakter darstellst. Und das kann mir ja gefallen, wie du das machst, oder es kann mir überhaupt nicht gefallen, wie du es machst. Also ich fand es jetzt in Ordnung, weil es ist ja auch mein Charakter da aufgetaucht. Also das fand ich vollkommen in Ordnung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Spieler geben könnte, die das sehr übergriffig finden und das nicht möchten einfach, weil die sagen, ich finde, wie du jetzt da meinen Charakter darstellst und in was für eine Situation du den bringst, in was für eine Position du den bringst, das passt überhaupt nicht dazu, wie ich mir den Charakter vorstelle. Und du machst ihn jetzt hier nur albern. Also war jetzt auf gar keinen Fall so. Ich sage nur, das könnte eventuell so eine Schwierigkeit bei dieser ganzen Sache sein, dass man da gucken muss, wo setze ich es ein, wie setze ich es ein, wie spiele ich den Charakter, kenne ich den Charakter gut genug, dass ich weiß, was dem Spieler wichtig ist, kenne ich den Spieler gut genug, dass ich das einschätzen kann, sonst kann ich mir vorstellen, dass das nicht den Effekt erzielt, den man sich wünscht, sondern
dann für Frust sorgt. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, das mit genügend Respekt auch einfach zu machen und dann so einen Charakter nicht einfach nur so einzubauen, weil man irgendwelche Klischees von dem aufbringen will oder so und den eigentlich zu so einem reinen Lachmoment in irgendeiner Szene machen will, dann hat das auch eher das Gefühl, dass man dann den Charakter zum Witz macht, was gar nicht mein Bestreben ist.
Genau. War jetzt aber nicht der Fall. Das sind dann nur so Gedanken, die, wenn du mich das fragst, dann durch meinen Kopf gehen und ich überlege, ja, da muss man schon sehr, sehr achtsam sein, wie man damit umgeht. Aber wir stehen jetzt ja auch kurz davor, tatsächlich mit Dungeons and Dragons zu beginnen. Wir hatten das, glaube ich, schon mal erwähnt. Du hast Erfahrungen mit D&D aus deiner Studienzeit, aber da dann auch mit D&D 3, ne?
3.5, glaube ich.
Genau. Und wir haben zusammen mal kurz D&D 4 unter einem anderen Spielleiter gespielt, aber das war auch nicht so langwierig und dann hat sich das auch überhaupt nicht mehr ergeben, weshalb wir da ja verhältnismäßig wenig Erfahrung haben, ich noch viel weniger als du. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich D&D 2024 spielleiten werde. Das hatte sich aber tatsächlich daraus ergeben, dass ich zufälligerweise im Internet darauf gestoßen bin, dass es eine Kampagne gibt, die Dantes göttliche Komödie aufgreift und aus diesem literarischen Meisterwerk eine für D&D 5e spielbare Kampagne macht. Diese Kampagne ist bei Acheron rausgekommen, bei dem Verlag, und besteht aus zwei Büchern, die man dafür braucht. Einmal ist das Inferno, Dante's Guide to Hell, und einmal ist das Inferno, Virgilius Untold Tales, was im Grunde so ist, dass das Dante's Guide to Hell das Spielerhandbuch sozusagen ist, aber auch alle Höllenreiche nochmal beschreibt. Und Virgilius Untold Tales ist im Grunde das Spielleiterhandbuch, wo aber auch dann die Kampagne ausgeschrieben ist. Ich glaube, da sind, ich habe es nicht komplett gelesen, muss ich ehrlich zugeben, bisher. Ich glaube, da sind nicht alle Abenteuerteile komplett ausformuliert, aber immer so als Vorschläge, was man noch weiter ausbauen kann. Also das kann man gut benutzen, wenn man Lust darauf hat, mit 5e eben quasi Dantes göttliche Komödie nachzuspielen. Das war eigentlich der Plan, weshalb ich mir dann die Regelwerke geholt habe und ich auch dachte, naja, ist ja egal, ob wir jetzt 5e oder 2024 spielen. Das kann ich schon, sage ich mal, so ein bisschen uminterpretieren, das kriegen wir schon irgendwie hin. Allerdings haben wir dann entschieden, dass die Thematik vielleicht jetzt gerade ein bisschen zu düster für uns ist. Und wir haben es jetzt erstmal noch verschoben, das anzufangen zu spielen. Wie düster es wirklich ist, kann ich gar nicht genau sagen, aber es war so ein bisschen der Gedanke, klar, man geht durch die Höllenreiche und es sind eben Höllenreiche. Das heißt, in jedem dieser Reiche wird eine andere Sünde bestraft und die werden da eben wirklich bestraft, wie es auch in Dantes göttlicher Komödie dargestellt ist. Das heißt, so eine gewisse Grausamkeit und dergleichen, so eine Düsternis, weil es um Höllenqualen und sowas alles geht, ist die ganze Zeit Teil der Kampagne.
Ist auch absoluter Teil des Charakterkonzeptes, denn die Klassen sind da ja alle nochmal eigen beschrieben, die man spielen kann. Die richten sich trotz alledem an die klassischen Dungeons & Dragons-Klassen. Aber Hauptton ist dabei auch immer, dass diese Klassen sehr gut beispielhaft für eine spezielle Art von Sünde, die diese Klasse begangen haben könnte, steht. Und dass das ganze Konzept sich quasi auch auf dieser Sünde aufbaut. Und das geht so weit, dass das Äußere des Charakters wie auch die Ausrüstung und spezielle Fähigkeiten von dieser Sünde bestimmt werden und man dann als Charakter sich quasi auch immer wieder damit auseinandersetzen muss, dass seine Figur diese Sünde begangen hat und sich damit auseinandersetzt, ob der Charakter sich quasi davon reinigen kann oder nicht.
Genau, man spielt sogenannte Lost Ones, die in die Hölle kommen und im Grunde die Höllenreiche durchqueren, dabei versuchen, Buße für ihre Sünde zu tun, um aus der Hölle wieder hinauszukommen und die Möglichkeit zu haben, nach ihrem tatsächlichen Ableben dann ins Himmelreich einkehren zu können. Ist natürlich auch sehr christlich geprägt, weil es nun mal eben auf dem literarischen Meisterwerk Dantes göttliche Komödie aufbaut. Ich werde aber diese beiden Bücher auch unten nochmal in die Shownotes setzen, dass jeder, der Interesse hat, das sehr einfach im Internet finden kann und sich das einfach selber mal anschauen kann. Die Artworks sind auch wirklich wieder wunderschön. Sehr düster natürlich und passend zum Inhalt, aber auch wirklich sehr, sehr schön und sehr hochwertig gemacht. Aber weil wir jetzt dann trotzdem D&D nicht sein lassen wollten, habe ich dann entschieden, dass wir Ruinen von Deki wieder aufleben lassen, was eine Fantasy-Welt ist, die ich mir selber ausgedacht habe und die wir ja auch häufiger mal angesprochen haben zu Beginn unserer Podcast-Zeit, so in den ersten Folgen, weil wir das da damals noch gespielt haben. Das ist aber irgendwann versandet, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass mir die Dungeon-World-Regeln, womit wir das damals gespielt haben, im Weg stehen für das, was ich eigentlich machen möchte. Denn wir waren im Hauptplot eigentlich noch nicht wirklich weit gekommen, hatten allerdings schon 4, 5, 6 Abenteuer oder sowas hinter uns gebracht. Und die Charaktere waren aber bereits an dem Punkt, dass es gar nicht mal mehr so viel noch gab, was ihr hättet steigern können. Ihr wart also im Grunde im Leben eines Powered by the Apocalypse Charakters schon sehr weit fortgeschritten.
Ja, und da merkt man einfach, dass diese Power by the Apocalypse Systeme relativ stark darauf spielen, dass man ein schnelles, intensives Spiel in gewisser Weise hat, dass Sachen eher wie in so einer kurzen Fernsehserie oder so ein bisschen Schlag auf Schlag kommen und nach so und so vielen Folgen eine Staffel abgeschlossen ist und der Hauptplot sich vollständig entfaltet hat und abgebildet ist. Aber das, was du und wir spielen wollten, eigentlich dieses war, dass wir deine neu entworfene Spielwelt entdecken, erforschen und uns dafür Zeit auch einfach nehmen und die ganzen leeren Stellen, all das unbekannte Wissen, uns dafür wirklich Zeit nehmen und dieses Entdecken, die Vielzahl der Dinge, die man entdecken kann, wirklich das eigentliche Spielelement ist.
Genau. Und wie gesagt, ich war eben irgendwie an dem Punkt, dass ich mich viel zu eingeengt fühlte von dem Spielsystem und dann sehr unglücklich war und mir das dann auch irgendwo die Motivation und Kraft geraubt hat, die nächsten Abenteuer vorzubereiten, weil ich so einen starken Druck verspürt habe mit, eigentlich muss ich die Handlung jetzt viel, viel schneller entfalten, weil die Charaktere sind nachher zu Ende und dann spielen wir noch 2 Jahre weiter, aber eigentlich können die Charaktere nicht mehr wirklich aufsteigen und dann gibt es keine Entwicklung mehr. Und das hat so viel Druck in mir erzeugt, dass ich es dann sein gelassen habe und es, wie gesagt, versandet ist. Ich glaube, dass das jetzt mit D&D nicht passieren wird, sondern dass wir da wirklich die Zeit haben, das so zu spielen und so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube auch, dass ich einfach glücklicher bin mit der Möglichkeit, eben viel mehr Fertigkeitsproben abzufragen, als das jetzt zum Beispiel auch in Powered by the Apocalypse der Fall ist. Dass ich glücklicher damit bin, dass wir das auch so spielen können, dass es eher strategische Kämpfe gibt. Dass ihr nochmal andere, klarer definierte Fähigkeiten habt, die ihr so einsetzen könnt und auch mehr. Also insgesamt glaube ich, dass es besser wird und mehr das, was eigentlich mein Wunsch von Anfang an gewesen ist. Wir starten aber nochmal komplett neu. Die Orte, die wir allerdings bis dahin schon definiert haben, bestehen natürlich trotzdem und werden natürlich wieder benutzt und sind so in der Welt verankert. Du hast ja auch dein Charakterkonzept quasi nochmal überarbeitet und hast deinen Charakter, der damals eine Zauberin gewesen ist, jetzt zu einer Bardin gemacht und hast das vom Hintergrund so ein bisschen umgeschrieben. Aber prinzipiell hat der Charakter weiter die gleiche Rasse und auch vieles vom Hintergrund ist zumindest ähnlich wie das, was du schon mal festgelegt hattest. Genau, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Was ich wohl gemacht habe, ist, ich habe darüber nachgedacht, weil wir jetzt wirklich nur mit den beiden Grundregelwerken spielen, also mit dem Spielerhandbuch und dem Spielleiterhandbuch der 2024er Version. Weiß gar nicht, ob es da mehr gibt, ist aber auch irrelevant. Habe ich überlegt, nutze ich die Spezien, die in diesem Buch vorgegeben sind, oder möchte ich lieber die Spezien nutzen, die ich mir für diese Welt überlegt habe. Da habe ich eine Zeit lang hin und her überlegt und habe mich dann dazu entschieden, nee, ich möchte eigentlich lieber die Spezien, die ich festgelegt habe, die es in Ruin von Diki eben gibt, haben. Und dann bin ich eben dazu übergegangen und habe einfach geschaut, welche von meinen Spezien passt am besten auf die in dem Spielerhandbuch angegebenen Spezien. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass die Drachenblütigen in dem Spielerhandbuch sind die Grundlage für meine Harpien.
Und so weiter.
Genau. Das ist eben auch ein Tipp an euch, auch natürlich etwas, was ihr machen könnt. Weil letztlich geht es ja dann viel zwar um die Fähigkeiten, aber jetzt zum Beispiel auch mit dem Odem, den die Drachenblütigen haben, überlasse ich es meinen Spielern, ob die Harpien, wenn sie die spielen, ob die quasi auf Feuer spucken können oder Säure oder Blitze oder was auch immer. Oder ob die das aus den Händen oder aus den Flügeln erschaffen. Das ist ja im Grunde irgendwie auch nur eine reine Beschreibungssache. Weil am Ende machst du einfach einen Feuerkegel oder einen Feuerstrahl und wo jetzt genau der vom Körper, von dem Charakter erzeugt wird, ist ja irrelevant dafür, dass es einfach Schaden macht auf einer gewissen Fläche. Und so kann man das eben auch mit ganz vielen anderen Sachen machen, dass man es oftmals einfach nur als eine Beschreibungssache sieht und dann sieht das Ganze einfach ein bisschen anders aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden es bald spielen. Es gibt noch viel zu tun bis dahin für mich. Also erst das Abenteuer vorbereiten, nochmal hören, was ihr alles so könnt. Ist ja jetzt auch einfach ein ganz neues System für uns, was wir so jetzt noch nicht so viel gespielt haben. Da bin ich mal gespannt. Da brauchen wir garantiert etwas Zeit, um da so richtig reinzukommen und da eine gewisse Sicherheit drin zu haben. Aber ich bin hochmotiviert und denke, das wird echt gut. Aber mit diesen Worten würde ich sagen, kommen wir auch zu unseren Kategorien. Dieses Mal starten wir tatsächlich direkt mit Kategorie Ratschläge. Und diese Einsendung ist von Lialas, weiblich. Sie schreibt: Liebe Würfelveteran, ich habe da ein kleines Problem mit unserem Dungeon Master und hoffe, dass ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Kurze Info. Wir spielen seit über 5 Jahren zusammen. Er war in der Zeit immer der Dungeon Master. Wir spielen zu 99% bei ihm zu Hause, weil er einen eigenen Rollenspielraum hat. Total cool. Er ist auch wirklich ein echt guter Dungeon Master. Seine Kampagnen sind mega. Er ist fair zu allen, geht auf die Wünsche seiner Spieler ein. Wirklich. Ich kann da gar nichts aussetzen. Abgesehen davon, dass er in der letzten Zeit immer wieder neue Spieler mit in die Runde bringt, ohne das wirklich mit uns abzusprechen. Es waren jetzt in den letzten 4 Monaten 5 neue Spieler. Davon ist einer geblieben. Bei dem ersten Neuling lief das noch so ab, dass unser Dungeon Master gefragt hat, ob es in Ordnung wäre, wenn jemand Neues dazukommen würde. Er habe da einen Freund, der gerne mitspielen würde und von dem er denken würde, dass derjenige gut in die Runde passen würde. Wir waren einverstanden und gespannt. Es lief auch ganz gut mit dem Neuling, aber wegen familiärer Dinge konnte der nicht mehr mitspielen. Beim zweiten hat unser Dungeon Master nicht wirklich gefragt, ob wir einverstanden wären, sondern gesagt, nächstes Mal ist mein Arbeitskollege dabei. Der wollte schon immer mal Dungeons & Dragons spielen. Das fand ich schon nicht so cool, weil wir gar nicht mehr wirklich gefragt worden sind. Der Arbeitskollege hat überhaupt nicht gut reingepasst. Vielleicht auch, weil er gar keine Ahnung von Rollenspiel hatte und wir schon mitten in einer Kampagne waren. Vielleicht war es einfach ein schlechter Zeitpunkt. Beim dritten haben wir auch nur die Info bekommen, dass eine Bekannte vom Dungeon Master dazukommen würde. Sie ist die, die geblieben ist. Beim vierten Mal waren es dann gleich 2 neue Spieler. Wir wurden wieder nur informiert und nicht gefragt. Diese Spieler sind auch nicht mehr Teil der Gruppe. Es könnte sein, dass das auch nie das Ziel war, denn wir spielten mit ihnen einen One-Shot. Kann sein, dass sie nur mal reinschnuppern wollten. Aber so genau haben wir das in der Gruppe eben auch nie besprochen. Mich stört daran einfach, dass unbesprochen Leute mit in die Runde gebracht werden und wir als Spieler da kein Mitspracherecht haben. Ich habe nichts gegen neue Leute, manchmal finde ich aber auch, dass es nicht gut passt. Wie zum Beispiel in den letzten 4 Monaten. Das war einfach auch eine richtig schlechte Zeit für neue Spieler. Wir waren schon halb durch die Kampagne durch. Der Plot war schon gut vorangeschritten, die Gruppe super zusammengewachsen. Wir hatten Pläne, an denen wir arbeiten wollten. Und dann kam jedes Mal ein neuer Charakter dazu, der in der Gruppe aufgenommen werden musste, nur damit er wenig später dann doch wieder geht. Das hat so viel Unruhe reingebracht und sich wirklich störend angefühlt. Die Variante mit dem One-Shot war da sinnvoller. Aber ganz glücklich war ich damit auch nicht, weil ich viel lieber an unserer Kampagne weitergespielt hätte. Ich habe es auch bisher in der Gruppe nicht angesprochen, weiß aber, dass die anderen Spieler auch nicht so glücklich mit den ständigen Neulingen sind. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das gut zur Ansprache bringen kann. Immerhin spielen wir bei unserem Dungeon Master zu Hause und er leitet die Kampagne. Irgendwie fühlt es sich so an, als wären das beides Punkte, die ihm da mehr Entscheidungsgewalt geben als uns. Ich meine, wenn wir jetzt immer bei mir spielen würde, fände ich das auch nicht in Ordnung, dass ich neue Leute da willkommen heißen muss, wenn der Rest der Gruppe das aber will, ich aber nicht. Wisst ihr? Gleiches, wenn ich als Dungeon Master eine Kampagne leiten würde, dann würde ich auch nicht wollen, dass ich von meinen Spielern dazu genötigt werde, einen Spieler aufzunehmen, den ich nicht aufnehmen möchte. Also, das sind jetzt so umgedrehte Beispiele für dieses Gefühl in mir. Dem, der der Ort gehört, hat mehr Rechte und wer die Kampagne leitet, der hat mehr Rechte. Für eure Ratschläge und Ansichten wäre ich echt dankbar. Macht bitte weiter so, ich brenne alle 2 Wochen auf die neue Folge. Aber macht euch nicht so viel Stress. Es ist cool, wirklich alle 2 Wochen sicher sein zu können, dass eine neue Folge kommt. Aber wenn es mal nicht klappt, dann ist das so. Das Leben geht vor. Liebe Grüße, Lialas. Wir haben dann auch nochmal bei ihr nachgefragt, wie viele Spieler wart ihr denn, ehe die Neulinge dazu kamen? Und sie hat geantwortet, wir waren 3 Spieler und der Dungeon Master, also insgesamt 4 Personen. Jetzt sind wir immer 4 Spieler und der Dungeon Master und dann noch neue, wenn der Dungeon Master wieder jemanden hat.
Vielen lieben Dank, Lialas. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, was du im ersten Schritt ja auch schon getan hast, dadurch, dass du uns geschrieben hast, ist, dass du dir auch einfach bewusst machst, was dich genau daran stört, dass da immer wieder neue Leute dazukommen. Wie du sagst, die Situation ist vielleicht einfach nicht passend. Ihr seid einfach an einer Stelle im Spiel, wo es einfach sehr ungünstig ist, wenn Leute dazukommen. Das ist so, als würdest du Monopoly spielen. Die meisten haben schon ihre ganzen Straßen gekauft und dann steigt plötzlich ein neuer Spieler mit ein. Ist ja dann auch je nachdem für den manchmal echt blöd, dann da noch irgendwie mit einzusteigen. Und das andere ist, dass das ganz eigene Herausforderungen auch immer mit sich bringt. Das unterbricht das eigentliche Spiel, weil man muss sich darauf konzentrieren, diesem Spieler zu ermöglichen, dass er halt wirklich mitspielen kann, dem quasi einen gewissen Platz freiräumen. Man muss dem Spieler wirklich damit ankommen lassen und darauf verbringt man auch auf jeden Fall Zeit. Und in dieser Zeit kommt man natürlich nicht mit dem weiter, wo man eigentlich stehen geblieben ist.
Ja, vor allen Dingen, wenn Neulinge dazukommen, die vielleicht gar keine Rollenspielerfahrung haben. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, in Dungeons & Dragons, ihr seid schon mitten in der Kampagne. Das heißt, ihr seid garantiert ja nicht mehr Stufe 1, sondern vielleicht auch schon Stufe 6, 7, 8 oder was auch immer. Aber es ist natürlich auch schwieriger, dann für einen Neuling direkt mit einem Charakter einzusteigen, der auf einer höheren Stufe ist. Weil dazwischen dann schon so viele Entscheidungen getroffen werden müssen und vielleicht schon so viele Fähigkeiten da sind, mit denen man alles auf einmal konfrontiert wird. Und gerade als jemand, der noch nie Rollenspiel gemacht hat, kann das auch einfach nochmal sehr überfordernd sein und das Ganze auch nochmal ungünstiger machen. Dann muss wieder viel erklärt werden und viel erinnert werden und dann kommt das Spiel einfach extrem ins Stocken. Das ist absolut verständlich, dass man sagt, ach, das macht mich jetzt ein bisschen unglücklich. Auch wenn man prinzipiell sagt, ich habe nichts gegen Neulinge und ich finde es auch toll, wenn neue Leute zum Rollenspiel geführt werden. Es passt nur jetzt einfach gerade nicht in dem Moment. Das ist ja auch ein valides Argument, was man seinem Dungeon Master entgegensetzen kann und dem sagen kann, ich habe nichts gegen neue Leute, aber das ist gerade doch gar nicht der richtige Moment. Vielleicht können wir neue Leute reinbringen, wenn wir mit der nächsten Kampagne beginnen. Oder wir machen dann One-Shots, aber bitte auch nicht in einem Übermaß, weil ich würde auch schon gerne in unserer Hauptkampagne weitermachen. Ich finde, das kann man durchaus sagen.
Ja, vielleicht findet sich auch ein extra Termin, wo man dann einen One-Shot mit diesen neuen Leuten spielt. Eventuell ist es ja auch gar nicht notwendig, dass an diesem neuen Termin die gesamte reguläre Gruppe kann, sondern dass, wenn dann der Großteil der regulären Gruppe, also bei euch, ihr seid ja drei Leute erst gewesen, wenn dann zwei können und zwei neue Spieler mit dabei sind, dann ist die Gruppengröße ja an und für sich auch gut. Das kann natürlich dann auch sehr passend sein, um Leute einfach mal so ein bisschen reinschnuppern zu lassen.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ein guter Kompromiss, weil man in seiner Hauptkampagne eben weiterkommt, aber trotzdem auch irgendwie neue Spieler dazu bringen kann. Dass man erstmal vielleicht, wenn die Möglichkeit das hergibt, ein bisschen zweigleisig fährt. Ist natürlich die Frage, inwieweit das für alle möglich ist, vor allen Dingen für den Spielleiter. Da muss man dann eben sehen, wie es ist. Du darfst es aber aus Spielerperspektive auf jeden Fall ansprechen und musst dich da nicht zurückhalten. Weil am Ende des Tages ist es natürlich schon auch mit deinem Spiel. Ich verstehe aber auch deinen Punkt sehr gut, dass du sagst, es fühlt sich für mich an, als ob derjenige, in dessen Zuhause das Ganze stattfindet, ein Anrecht darauf hat, ein größeres Anrecht sogar darauf hat, darüber zu bestimmen, wen er alles bei sich willkommen heißt und wen nicht. Und dass es da nicht mehr sich anfühlt, als ob es wirklich eine demokratische Entscheidung wäre, dass es nur eine Frage ist, ob die meisten damit einverstanden sind. Wie siehst du das? Wie das, fühlst du das?
Wie fühle ich das? Das ist diese klassische Gastgeber-Sache. Der Gastgeber, der entscheidet, was bei ihm passiert. Er hat das Heimrecht und sollte deswegen auch wirklich die Regeln bestimmen, was bei ihm zu Hause läuft und was nicht. Aber es geht darum, dass man Transparenz beweist, dass man relativ offenlegt, worum es wen geht, welche Erwartungshaltung da auch einfach zusammentreffen, zusammenstoßen. Dass, wenn der Spielleiter neue Leute einlädt in das Spiel, dass der dann in gewisser Weise den Spielern auch mitteilt, was die Zielsetzung davon in gewisser Weise ist, was er sich davon verspricht. Will er halt wirklich dauerhaft jemand Neuen in das Spiel etablieren, in die Gruppe etablieren, den dauerhaft aufnehmen? Ist das sein Ziel? Oder gibt es da einfach nur diesen einen Arbeitskollegen, der selber schon Rollenspielerfahrung hat und er findet das einfach mal interessant, jemanden mit einer neuen Perspektive mal für einen Spielabend dabei zu haben? Die Person bleibt aber nicht dauerhaft, sondern ist nur so ein Gastspieler.
Ja, und diese Transparenz hat natürlich gefehlt. Dein Dungeon Master Lialas hat beim ersten Spieler noch nachgefragt, ob das okay ist, und alle weiteren dann einfach in die Gruppe involviert. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn so ein war, Naja, ich habe ja gefragt, die waren ja damit einverstanden, dass Neulinge dazukommen können. Also dass das eine Mal Ja sagen für ihn so ein generelles Ja war, wo er dann das Gefühl hatte, diese Meinung wird sich nicht ändern, dass das in Ordnung ist und ich muss da nicht nochmal nachfragen, sondern wir sind da alle auf einer Ebene, dass wir einverstanden damit sind, dass eben neue Leute dazukommen können. Und das ist natürlich aber nicht so der Fall. Und vor allen Dingen, ich kann auch verstehen, dass diese Masse von 5 neuen Spielern in 4 Monaten vielleicht auch sehr, sehr, sehr groß ist. Und dann, wie Benni auch sagte, erschwerend dazu kommt, dass ihr irgendwann diese Transparenz verloren habt, dass ihr gar nicht mehr wusstet, was soll das denn jetzt, dass der Spieler dazukommt? Geht es darum, den dauerhaft in die Gruppe aufzunehmen? Geht es darum, dass die nur mal gucken wollen? Wie ist denn das jetzt? Und ich finde, das ist absolut fair, zum Dungeon Master zu gehen und zu sagen, dass ihr euch eben diese Transparenz und diese Gespräche einfach wünscht und dass ihr euch auch schon wünscht, dass es jedes Mal abgefragt wird, ob das okay ist, wenn jetzt wieder ein Neuling dazukommt und dass man das vielleicht nochmal mehr zum Thema macht, als das nur als eine kurze Info weiterzugeben und einen dann da so vor vollendete Tatsachen zu setzen.
Ich weiß auch nicht, wie kurzfristig diese Infos je nachdem ja auch gekommen sind, weil da kann es dann ja auch einfach wieder sein, dass die Spieler sich auf diesen regelmäßigen Termin oder diesen gesetzten Termin freuen und ja auch einfach schon mit einer gewissen Erwartungshaltung dahin kommen. Und wenn die dann kurze Zeit, wenige Tage vorher, dann auf einmal erst gesagt bekommen, dass sich der grundsätzliche Plan ja geändert hat, weil neue Spieler dazukommen, dann kann das natürlich diese Erwartungshaltung auch extrem stark brechen und für Frust sorgen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es geht auch einfach darum, dass man ja seiner Entscheidungsgewalt auch irgendwo so ein bisschen entzogen wird und dass man so unmündig dadurch auch gemacht wird. Es ist vielleicht so, dass du immer Ja gesagt hättest, wenn er gefragt hätte, aber es geht einfach nur um dieses Prinzip, gefragt zu werden. Also eine Entscheidungsmöglichkeit in Aussicht zumindest zu haben, seine eigene Meinung dazu äußern zu können und das nicht einfach aufdiktiert zu bekommen. Weil ich glaube, dass es auch häufig so Situationen gibt, wo das in Ordnung für dich wäre, irgendwas zu machen. Aber du möchtest eben einfach gefragt werden, weil du einfach da ein Mitspracherecht möchtest und nicht möchtest, dass dein Mitspracherecht einfach übergangen wird. Und das sorgt eben dafür, dass du dich dann schon ungut damit fühlst und dass du dich vielleicht ein bisschen genervt fühlst, weil dir dein Mitspracherecht genommen worden ist. Und dann auf einmal eine Sache, zu der du sowieso Ja gesagt hättest, sich dann aber falsch anfühlt und so einen komischen Beigeschmack bekommt.
Und das erweckt auch dieses, dass man sich dann anfängt zu hinterfragen, ob man dieses Mitspracherecht überhaupt hat und einfordern kann.
Ja, also ich finde auch demjenigen, das hatten wir eben schon mal, demjenigen, den der Ort gehört, der darf auch entscheiden, wer kommt oder wer nicht kommt. Weil ich möchte auch in meinem Zuhause niemanden willkommen heißen, den ich nicht mag. Nur weil die anderen unbedingt mit dem zusammen spielen wollen. Wobei sich natürlich auch die Frage stellt, ob ich überhaupt mit dem spielen will, auch wenn wir an einem anderen Ort sind. Mhm. Aber vielleicht sage ich, naja, dann nehme ich das in Kauf, dass der mit dabei ist, aber ich will ihn trotzdem nicht in meinem Zuhause haben, weil das ist auch irgendwo meine Privatsphäre. Ich öffne hier meine Privatsphäre für euch, aber ich möchte die nicht für jeden öffnen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall in Ordnung. Was jetzt die Kampagne angeht, denke ich auch, dass der Spielleiter mehr Recht darüber hat, zu entscheiden, wer da mitspielen darf und wer da nicht mitspielen darf. Nur weil dann die Gruppe sagt, ha, wir finden aber B so toll und wir wollen auf jeden Fall, dass B mitspielt. Ich als Spielleiter den aber gar nicht mag, dann bin ich trotzdem der sagt, nee, er kann aber nicht mitspielen. Ich möchte das aber nicht, weil ich bin der Spielleiter. Ich investiere hier die meiste Zeit und die meiste Arbeit da rein. Wir können ohne ihn spielen, aber ihr könnt nicht ohne mich spielen. Diese Kampagne. Dann ist natürlich schon irgendwo so ein Ungleichgewicht in der Entscheidungsgewalt durch die Umstände schon gegeben.
Die Sache ist, das muss ja auch gar nicht böswillig gemeint sein, sondern es ist einfach auch der Fall, wenn du mit einer gewissen Person nicht so gut klarkommst oder so und dann Spielleiter bist und ja eine Schlüsselposition auch darin hast, den Leuten etwas zu bieten und im besten Fall denen das zu bieten, was sie halt auch gerne erleben wollen, dann kann es auch einfach sein, dass du dich mit dieser einen Person auch einfach unglaublich schwer tust. Nicht, weil du die nicht magst oder so, sondern einfach, weil du kein Gefühl für diese Person eventuell auch einfach hast und irgendwie die Vorlieben dieser Person nicht so richtig nachvollziehen kannst und ihr einfach nicht so richtig miteinander vibet und
unterschiedliche Spielstile habt
und es einfach schwierig ist, dieser Person dann das zu geben, was du den anderen Spielern geben kannst.
Ja, die Sache ist nur einfach natürlich immer auch die, wenn wir jetzt bei mir zu Hause spielen und ich sage, ich möchte aber nicht, dass Person B mit dabei ist, weil es ist eben mein Zuhause und ich mag Person B nicht, ich will nicht, dass die in meinen Privaträumlichkeiten ist, haben natürlich alle anderen auch das Recht, dann zu sagen, gut, dann spielen wir eben nicht bei dir oder das finde ich aber blöd, dann spiele ich nicht mehr mit. Oder so. Ne, wie du das Recht hast, dann zu sagen, ich möchte nicht, dass bei mir derjenige ist, haben natürlich alle anderen auch das Recht zu sagen, gut, aber dann möchte ich auch nicht mehr mitspielen. Und das Gleiche gilt ja auch, wenn du Spielleiter bist und du sagst, ich möchte nicht, dass B in meiner Kampagne mitspielt, haben auch alle dann das Recht zu sagen, gut, dann möchte ich auch nicht in deiner Kampagne mitspielen. Ich würde nämlich super gerne mit B zusammenspielen und ich schaffe zwei Sachen nicht. Oder ich finde es blöd und da hat natürlich auch jeder das Recht. Das heißt, da kann es natürlich dann auch dazu führen, dass gewisse Spieler sagen, gut, wenn die Sache so ist, dann möchte ich aber das und das nicht. Das kann natürlich irgendwo Konsequenzen sozusagen haben. Mhm. Gleiches gilt aber ja jetzt auch hier, Lia, lass für das, was du hier sagst. Wenn du jetzt das vor dem Dungeon Master ansprichst oder vielleicht auch nicht ansprichst und es stört dich einfach weiter, kann es natürlich passieren, dass du dann irgendwann sagst, gut, ich spiele nicht mehr mit dem mit. Weil mich nervt, dass das ständig neue Spieler in die Gruppe dazukommen, ohne dass ich gefragt werde, die dabei sind. Das kann dich ja irgendwann so nerven, dass du sagst, gut, und jetzt spiele ich nicht mehr mit in der Kampagne, weil das ist so störend. Oder du sprichst es eben mit dem Spielleiter an und wenn der dann sagt, doch, ich möchte das aber entscheiden und ich möchte da nicht auf euch hören, kann es natürlich auch sein für ihn, dass die Konsequenz ist, dass der Spieler vergrault. Weil die sagen, pff, ich habe hier auf einmal kein Mitspracherecht mehr, finde ich blöd, dann mag ich nicht mehr mitspielen. Entscheidungen, die man trifft, hat natürlich auch immer irgendwelche Konsequenzen, je nachdem. Aber das ist ja auch in Ordnung. So wie dem einen die Umstände nicht passen, passen dann dem anderen vielleicht gewisse Umstände nicht. Und dann muss man überlegen, wie man da zusammenkommen kann, ob es Kompromisse gibt oder ob dann die Konsequenzen sind, dass es nicht passt. Ich denke aber, in deinem Fall ist es nicht so weit. Du solltest einfach mit dem Spielleiter reden und ihm deine Bedenken mitteilen und das, was dich stört. Ich denke mal, du schreibst ja selber, was das für ein toller Dungeon Master ist und wie toll er das macht und dass er alle fair behandelt. Ich denke mal, dass der in der ersten Zustimmung für den ersten Neuling, den ihr begrüßen konntet, so eine Generalzustimmung gesehen hat. Und er das gar nicht böse meint, aber gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass er nicht immer einfach Ja sagt und dass das einfach immer okay ist. Und ich glaube, wenn du das einmal ansprichst, dann hat sich das auch ganz, ganz schnell geklärt und gelöst.
Und letzten Endes ist es jetzt auch gar nicht mehr so schwierig, das anzusprechen, weil immerhin hast du jetzt diese Sache ja schon in den Podcast quasi gebracht, wo eine Bandbreite von Leuten, die das hört, der gegenüber du das schon auf den Tisch gebracht hast und zum Thema gemacht hast. Da sollte es eigentlich auch nicht schwierig sein, das jetzt auf den Tisch zu bringen in deiner Spielrunde.
Naja gut, unser Podcast hat ja trotzdem so eine gewisse Anonymität, sage ich jetzt mal, für diejenigen, die die Sachen einsenden. Es ist vielleicht trotzdem schon mal was anderes, sich einem anonymen Publikum in Anführungszeichen zu stellen als deiner Spielgruppe. Aber auf der anderen Seite hat Benny natürlich vollkommen recht. Du hast das Ganze ja schon mal ausformuliert, du hast das Ganze schon mal dabei durchdacht, du hast deine Argumente schon mal zu Papier gebracht, sodass du da natürlich ja viel geordneter bist und viel definierter in dem, was eigentlich für dich schwierig ist und was dir nicht so gut gefallen hat. Und ich denke, das wird dir auf jeden Fall helfen, das Gespräch auch gut führen zu können. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Einsendung und deine Frage, Lialas. Ich hoffe, wir konnten dir da ein bisschen weiterhelfen.
Unsere zweite Bitte um einen Ratschlag ist von Ernesto. Und er schreibt uns, habe ich alles kaputt gemacht? Wir spielten Dungeons & Dragons, die Gruppe bestand aus einem Halbling-Barbar, einem Mimic-Schurken, einem Us-Magier und einem Kobold-Ranger. Die Spieler blödelten die ganze Zeit herum und wir kamen kaum im Plot voran. Wir brauchten 3 Spielabende, ehe sich überhaupt entfaltete, worum es gehen würde und was die Quest der Heroen ist. Früh hatten die Spieler schon Witze etabliert, die ständig wiederholt wurden, aber nichts mit dem zu tun hatten, was sie wirklich in der Spielwelt taten. Am Anfang waren mir diese Albernheiten noch egal, wollte ich doch einfach, dass meine Spieler Spaß haben. Aber irgendwann störte es mich, dass mehr darüber gesprochen wurde, was die Charaktere jetzt alles nicht tun, nur um eine lustige Szene auszumalen, als dass an der tatsächlichen Handlung gespielt wurde. Mehrfach sprach ich das in solchen Situationen an und rief dazu auf, dass sich auf die eigentliche Handlung konzentriert wird. Die Spieler versprachen immer wieder, sich mehr darauf zu konzentrieren, aber nach 5 Minuten waren sie meist wieder total abseits des Spiels. Irgendwann hatte ich es satt, freundlich darauf hinzuweisen. Von einem Moment auf den anderen begann ich, alles ernst zu nehmen, was die Spieler sagten und die Welt darauf reagieren zu lassen. Auf "Das habe ich nicht wirklich gesagt" oder "Das habe ich nicht wirklich gemacht" reagierte ich mit "Gesagt, getan". Sehr bald rissen sich alle am Riemen und es entwickelte sich eine epische Geschichte, eine richtige Heldensaga. Doch immer öfter fiel das Spiel auch aus, weil irgendwer andere Pläne hatte. Mich beschlich immer mehr das Gefühl, dass meine Spieler keinen Spaß mehr am Spiel hatten. Ich ließ die Zügel lockerer, ließ es wieder zu, dass Situationen oder Worte ausgemalt werden konnten, die nicht Teil der Spielrealität wurden. Aber meine Spieler blieben verhalten und der alte Reiz und die alte Begeisterung waren verschwunden. Habe ich alles kaputt gemacht? War das lustige Herumalbern das, was wir eigentlich gewollt hatten? Und ich hatte diese Magie zerstört. Euer Ernesto.
Vielen lieben Dank, Ernesto. Also ich glaube, dass das lustige Herumalbern nicht das gewesen ist, was ihr eigentlich gewollt habt, sondern vielleicht das, was deine Spieler gewollt haben, aber du nicht. Ich habe nämlich stark das Gefühl, dass wir hier genau dieses Problem haben, dass zwei unterschiedliche Spielstile oder auch unterschiedliche Erwartungen miteinander kollidiert sind und dann dafür gesorgt haben, dass es einfach nicht mehr miteinander funktioniert hat und die Spiellust auf beiden Seiten verloren gegangen ist. Zuerst bei dir, weil du eigentlich eine epische Fantasy-Kampagne spielen wolltest, die ernst auch irgendwo ist oder zumindest in den meisten Fällen ernst ist, vorangeht, voranschreitet, sich eben diese Dramatik und Epik aufbaut. Und da ging deine Spiellust kaputt, als die anderen nur herumgealbert haben und man irgendwie überhaupt gar nicht weitergekommen ist. Und als du das Ganze eben dann den anderen, sage ich jetzt mal, aufgedrängt hast, ich nenne es jetzt mal aufgedrängt, darüber können wir gleich noch diskutieren, haben die dann ihren Spaß verloren, weil sie eben eher albern spielen wollten, locker spielen wollten, ja, nicht mit so einer starken Ernsthaftigkeit und vielleicht wollten sie auch gar nicht so eine epische Geschichte, sondern einfach nur eine lustige, lockere Geschichte erleben. Hm. Und das hat dann ihren Spielspaß genommen.
Ich glaube sehr stark, dass Conny damit eigentlich den Punkt sehr genau trifft, weil es ist auch einfach, wenn man sich anguckt, was die Spieler gewählt haben von ihren Charakteren her, was du am Anfang sagst, dann sind das natürlich auch alles so Völker mit einer Kombination der Klasse, dass man schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass die auch so ein bisschen mehr Klamauk eigentlich spielen wollen. Dass dann der Us-Magier dann da unterwegs ist und der Halbling-Barbar, wo man Barbaren immer so als das sind so die großen Kräftigen oder so als erstes im Kopf hat und dann nimmt man so einen kleinen und der ist dann der Barbar.
Definitiv. Ich weiß eben nicht, ob ihr eine Session Zero zum Beispiel hattet, wo ihr eben genau miteinander besprochen habt, wer welche Erwartungen an die neue Kampagne hat. Worum es gehen soll, was das für einen Ton haben soll, wie die Atmosphäre sein soll, sodass alle genau wissen, was sie erwarten wird. Das ist ja auch was, was wir ständig in unserem Podcast erwähnen, dass es so wichtig ist, die Erwartungen abzuklären, weil nämlich sonst genau das hier, was wir hier haben, passiert. Die Spieler erwarten Klamauk, der Spielleiter erwartet epische Fantasy-Kampagne mit großen Heroen, die ihr Bestes tun, um die Welt zu retten. So kollidiert dann und sorgt dafür, dass das Ganze nicht möglich ist, zu Ende zu führen und Unlust entsteht. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr davor klarstellt, wie der Ton ist, was ihr wollt, was wer erwartet. Und dann können sich alle darauf einstellen und dann ist es auch nochmal was ganz anderes. Mein zweiter Gedanke dazu ist, wenn du dann in so einer Situation drin bist, wo dich das so massiv stört, dass die Spieler immer nur rumalbern und dass es eigentlich gar nicht möglich ist, an dem tatsächlichen Abenteuer weiterzuspielen. Du sagst, ich habe das erwähnt, die haben das immer nur kurzzeitig gemacht. Meine freundlichen Mahnungen haben dann immer nur eine kurzzeitliche Wirkung gemacht. Und ich habe dann für mich keinen anderen Weg mehr gesehen, als zu sagen, so, ab jetzt gilt gesagt, getan. Was dann nicht so gut bei den anderen dann angekommen ist. Ich weiß nicht, wie genau diese freundlichen Mahnungen gewesen sind. Aber da wäre es vielleicht nochmal ein guter Moment, wenn du nochmal in so eine Situation kommst, gewesen, wirklich zu sagen, Moment mal, ich möchte das hier mal unterbrechen. Es stört mich einfach, wenn ihr immer nur rumalbert. Das ist okay für mich, wenn es auch lustig und unterhaltsam ist und wir auch mal albern sind. Aber mir sind diese Phasen, wo gealbert wird, einfach viel, viel, viel zu lang. Und es macht mir keinen Spaß, weil mit dem, was ich mir überlegt habe, wir da überhaupt gar nicht weiter vorankommen. Und ich habe noch so coole Szenen für euch geplant. Und wir kommen da immer nicht hin, weil nur rumgealbert wird und wir uns da minutenlang darin ergehen, was ja jetzt lustig wäre zu tun, aber ihr ja dann gar nicht macht. Und das hat für mich gerade gar keinen Mehrwert und ich finde es auch gerade einfach überhaupt nicht lustig. Ich glaube, da muss man manchmal vielleicht dann auch mal wirklich so ganz klar sagen und ganz klar sagen, wie man sich damit fühlt, damit die anderen das irgendwie viel bewusster sich machen, was sie gerade tun und wie das eben auf die anderen wirkt.
Oder dem Ganzen auch wirklich Raum geben, um das in gewisser Weise zu thematisieren und zu diskutieren. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell du dann in den Situationen angesprochen hast, dass dich das jetzt gerade stört. Die Leute das aufgenommen haben und gesagt haben, ja, okay, stimmt, wir reißen uns jetzt ein bisschen am Riemen. Und dann wieder weitergemacht wurde. Aber dadurch, dass man sich nicht diesen Raum nimmt, das wirklich richtig zum Thema zu machen und richtig untereinander zu besprechen, dass es da um was Generelles geht, auch einfach. Und nicht nur, dass jetzt gerade in der Situation etwas ist, was dich irgendwie stört, sondern etwas ist, was du generell vermeiden willst oder was dir generell nicht gefällt, dann ist es wirklich wichtig, dass wenn man dem Ganzen den Raum dafür gibt, dass das dann auch so ankommt und dann nicht in gewisser Weise übergangen wird, weil das nur in so einem Nebensatz dann mal kurz kam und auch immer wieder erwähnt wird.
Und es kann eben auch sein, wenn du so eine freundliche Mahnung gibst, die dann vielleicht mit einem breiten Lächeln und einem, ja witzig, hey, können wir mal mehr beim Spiel bleiben, ja, das wäre total cool, so, dann kann es natürlich auch sein, dass die anderen das gar nicht so ernst nehmen, weil du lachst ja dabei, du lächelst ja dabei und sie dann nicht begreifen, wie ernst dir das ist, dass wirklich beim Spiel geblieben wird und sie das nicht für so wichtig dann empfinden, wie es dir selber ist. Ich glaube aber nicht, dass du jetzt alles kaputt gemacht hast. Ich glaube, da trifft niemanden eine Schuld, sondern es ist wirklich einfach unterschiedliche Erwartungen, die aufeinander geknallt sind und die jetzt gezeigt haben, dass es nicht funktioniert hat. Ich glaube auch, dass die Sache vielleicht gar nicht verloren ist. Wenn es deine guten Freunde sind und du einfach auch irgendwo das Ganze wieder ein bisschen kitten möchtest oder so, würde ich dir jetzt vorschlagen, lad die doch nochmal alle ein, dass ihr euch mal einfach nochmal zusammensetzt und darüber sprecht, was passiert ist. Dass du vielleicht dann wirklich sagst, ich habe das Gefühl, das ist ja in unserer letzten Kampagne nicht gut gelaufen. Ich habe das Gefühl, dass ihr da auch den Spaß und die Freude dran verloren habt. Das tut mir leid. Ich glaube, wir hatten unterschiedliche Erwartungen, wie das laufen soll. Und die sind kollidiert, weil ich hatte das Gefühl, eure Erwartung war, es wird Klamauk und albern, aber das war genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Ich wollte eine epische Fantasy-Kampagne. Und als ich dann natürlich irgendwie versucht habe, das mehr zu einer epischen Fantasy-Kampagne zu machen und das Rumblödeln rauszulassen, habt ihr verloren, was ihr eigentlich wolltet. Also, wie sieht das aus? Sollen wir es nochmal mit einer neuen Kampagne probieren? Aber da wäre jetzt meine Erwartung das und das. Könntet ihr damit leben? Könnt ihr euch das vorstellen? Oder du fragst sie, was ist euch wichtig? Und vielleicht könnt ihr da irgendwie einen Kompromiss finden, dass ihr mit der gleichen Erwartung in so ein Spiel reingeht. Es kann aber natürlich sein, wenn die sagen, nee, wir wollen uns aber immer treffen, wir wollen einfach nur ein bisschen lustig zusammensitzen, ein bisschen rumblödeln, das nicht so ernst nehmen, dass du sagst, ja gut, aber das ist nicht, wie ich spielen will. Und dann klappt es einfach nicht mit euch als Gruppe. Und dann musst du dir vielleicht andere Spieler suchen, die genau das wollen, was du auch willst. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch einen Kompromiss für euch.
Es ändert sich auf jeden Fall nichts, wenn man das nicht anspricht. Man muss es wirklich einfach auf den Tisch bringen, sonst findet man einfach keine Lösung. Sonst kann sich kein Kompromiss ergeben, sonst kann sich die Situation nicht verbessern. Und manchmal ist eine Klärung, selbst wenn die dann letzten Endes negativ ausgeht, in eine Richtung, die man sich nicht gewünscht hätte, wie dass man dann auf einmal feststellt, dass man ganz unterschiedliche Sachen eigentlich will, letzten Endes besser für alle Beteiligten, als wenn man die ganze Zeit sich darüber ärgert, dass man etwas versucht, was eigentlich im Vorhinein schon klar hätte sein müssen, dass das nicht klappt.
Ich glaube auch, wenn du dich nochmal mit deinen Freunden oder deiner Spielgruppe zusammensetzt und ihr einfach auch nochmal darüber redet, dass vielleicht so ein Ärger, der jetzt bei allen irgendwo entstanden ist, sich vielleicht auch dadurch löst, dass man begreift, was jetzt eigentlich das Problem gewesen ist und dass man nochmal darüber redet. Und sagt, wir hatten unterschiedliche Erwartungen und dann hat man vielleicht wieder mehr Verständnis. anstatt dass man jetzt vielleicht so auseinandergegangen ist, dass man denkt, oh, der hat sich blöd verhalten, der hat sich blöd verhalten, aber es eigentlich gar nicht darum ging, dass sich irgendjemand blöd verhalten hat, sondern dass es darum ging, eigentlich eine schöne gemeinsame Zeit zu erleben, aber da jeder andere Vorlieben hatte, wie das sein soll. Ich hoffe auf jeden Fall, Ernesto, dass wir dir mit unseren Worten weiterhelfen konnten. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du uns nochmal eine Rückmeldung gibst, wie das Ganze ausgegangen ist. Gleiches gilt natürlich auch für Lialas. Also wenn du da auch mit deinem Spielleiter ins Gespräch gekommen bist und ihr da irgendwie eine Erklärung habt, meldet euch beide bei uns. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, um zu hören, wie dann vielleicht die Ratschläge, die wir gegeben haben, wirklich im Feld, sage ich mal, dann gewirkt haben und in der Praxis sich umgesetzt haben und was gebracht haben. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir auch noch zu unserem dritten Ratschlag über, den wir haben. Das ist hier heute eine Folge voller Ratschläge, Tipps und Meinungen. Und die ist von Adam Männlich. Er schreibt: Hallo Conny, hallo Benny, ich habe da ein großes Problem, zumindest ist es das für mich. In vielen Rollenspielen ist die Rede davon, dass man mit seinem Charakter spannende Dinge tun sollte, dafür sorgen, dass unterhaltsame und aufregende Szenen passieren, die Action hochgehalten wird, dass die Charaktere nicht immer das vielleicht Sinnvolle, aber Langweilige tun und solcherlei. Vom Prinzip her? Ja, netter Gedanke. In der Praxis? Ich habe keine Ahnung, was eine spannende und unterhaltsame Idee von einer dummen und zu waghalsigen Idee unterscheidet. Erschwerend kommt hinzu, dass das von meinem Gefühl her so unfassbar situationsabhängig ist. Und dabei meine ich nicht einmal nur das Setting oder die Kampagne, in der man gerade spielt, sondern auch Dinge wie: Es passt gerade nicht in den derzeitigen Teil des Plots, der Spielleiter ist gerade nicht gut drauf oder einer der Spieler hat heute keinen Nerv für übertriebene Aktionen. Sprich, da fließen so viele verschiedene Parameter mit ein, die eine Handlung entweder unterhaltsam und spannend oder aber dumm und überdreht machen, dass die oft gar nicht alle zu fassen und abzuwägen sind und mindestens bei mir zu vollkommener Verunsicherung führen. Habt ihr da einen Tipp zu? Liebe Grüße, Adam.
Du sprichst genau das Problem an, dass durch diese vielen Faktoren das einfach schwierig ist. Aber das ist mit eigentlich fast allem im Rollenspiel, dass man mit diesen Faktoren sich immer und immer wieder auseinandersetzt und man einfach mit der Zeit ein gewisses Gefühl dafür entwickelt. Oftmals muss man sich vielleicht dann auch weniger fragen, wie kann ich dies oder das umsetzen, sondern eher fragen, was ist das, woran ich gerade Spaß hätte? Und dann einfach diesen Weg zu beschreiten, und wenn es total in die Hose geht oder so, ist es in dem Moment einfach Pech, aber da einfach nicht die Hoffnung aufzugeben, sondern sich immer wieder neu zu versuchen.
Ich weiß nicht, ob ich das so ganz unterschreiben kann, weil ich finde dieses mach einfach das, woran du gerade Spaß hast, schwierig, denn du bist ja nicht alleine im Raum. Und dann kann es natürlich schnell passieren, dass wenn du deine eigenen Bedürfnisse und deinen eigenen Spaß nur im Fokus hast, aber nicht den Spaß aller, dass das natürlich dazu sorgen kann, dass das immer in die Hose geht, weil du total gegen das, was jetzt aber gerade die anderen auch möchten, geht. Ich sage nur mal, keine Ahnung, so eine Situation, wo es jetzt darum geht, dass man mit einem hohen Herrn was zu besprechen hat und du spielst vielleicht eher einen schämischen Charakter und du denkst jetzt so, boah, das wird mir jetzt voll Spaß machen, wenn dem auf einmal die Hose nach unten rutscht und dann steht er da nur in Unterhose. Und dann machst du es einfach, aber du versaust im Grunde dann für alle den Moment, weil du dir gerade diesen Spaß nehmen wolltest und gerade das super interessant und lustig findest, was denn wohl passiert, wenn du jetzt für dieses Chaos sorgst.
Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich habe das vielleicht auch einfach aus einer ganz anderen Sicht betrachtet, als jetzt so ganz allgemein, sondern mehr aus der Sicht, wenn man an so einem Punkt ist, wo man sich unsicher ist, soll ich das jetzt tun oder das jetzt tun? Führt das jetzt zu einer epischen Aktion oder zu einer albernen? Dass man dann quasi einfach den Mut aufbringt, es trotzdem zu versuchen, als zu sagen, nee, ich lasse es jetzt einfach komplett und dann zu schauen, was daraus wird.
Ich denke mir auch, wenn du in so einer Situation bist, ist es in den meisten Gruppen ja im Zweifelsfall auch nicht verboten, anzusprechen, was du vorhast und zu fragen, ist das jetzt zu dumm oder ist das jetzt zu waghalsig? Und dann wirst du schon auch im Zweifelsfall von deiner Gruppe deine Rückmeldung bekommen, wie die das dann sieht. Und wenn der Spielleiter sagt, nö, klar, versuch es, ist gefährlich, ich werde dir die und die Herausforderungen setzen, damit du das schaffst, aber prinzipiell, klar, kannst du das probieren. Dann weißt du auch da Bescheid. Ich fand es aber auch nicht verkehrt, was Benny eben gesagt hat, nämlich dieses, dass man ja auch im Laufe der Zeit so eine gewisse Intuition und ein Bauchgefühl entwickelt, was jetzt passt und wie gerade die Stimmung vielleicht auch heute am Tisch ist. Ob wir heute alle vielleicht ein bisschen ausgelassen, ob wir heute alle ein bisschen mutiger sind. Und das heute einfach gut reinpasst, waghalsig zu sein und auch mal irgendwie was Dummes oder sowas zu machen oder in Anführungszeichen Dummes oder Waghalsiges zu machen und das heute gut funktioniert. Oder man hat vielleicht auch ein Gefühl, dass man sagt, nee, ich weiß, heute spüre ich schon, das wird heute nicht gut funktionieren und auch erst recht nicht in dieser Situation, wo wir gerade sind.
Aber ich finde, das, was Conny gesagt hat, ist genau der richtige Ansatzpunkt, dass man, wenn man sich unsicher ist über irgendetwas, dass man ja das, was man machen möchte, dann auch einfach in den Raum werfen kann, quasi zur Diskussion.
Ja.
Der Spielleiter hat nochmal eine andere Ansicht immer auf die Situation. Die anderen Spieler haben eine andere Ansicht auf die Situation. Da kann man immer Dinge, die man eventuell machen will, mal zur Diskussion in den Raum werfen, um zu schauen, ob man da gleicher Meinung ist, ob man die Situation gleich einschätzt, ob man von den anderen befeuert wird, das zu machen. Oder ob die sagen, ja, nee, du hast die und die Konsequenzen aber nicht bedacht, die damit einherkommen.
Außerdem finde ich auch, dass du ja schon in der Lage bist einzuschätzen, wie wichtig gerade die Situation ist, in der man sich befindet. Und da ja man ja auch so ein bisschen abwägen kann, sind wir jetzt gerade vor dem Herrscher, ist vielleicht jetzt irgendwas Witziges zu machen, nicht der richtige Moment. Oder das könnte vielleicht etwas sein, was jetzt gerade nicht gut reinpasst. Aber wenn du jetzt in so einem Kampf bist gegen einfach eine einfache Räuberbande, die irgendwo unterwegs ist und du sagst jetzt, ja, ich will dieses waghalsige Manöver mal einfach ausprobieren, dann hat das da vielleicht jetzt gerade viel mehr Raum, weil es im Zweifelsfall, wenn es gerade nicht so passt, jetzt nicht so eine starke Konsequenz hat. Weißt du, was ich meine? Also, dass man ja auch so ein bisschen abschätzen kann, ist das gerade ein großer Moment und hätte jetzt eine waghalsige Situation einen viel größeren Impact auf das Spiel, dann muss ich vielleicht nochmal mehr darüber nachdenken, ob ich es mache. Oder ist es jetzt gerade einfach eine kleine Szene und wenn ich jetzt was Waghalsiges versuche, hat es nicht im Gesamten so einen großen Impact.
Und es ist auch, umso öfter man über diese Sachen spricht und so, umso mehr entwickelt sich ja auch dann ein Gefühl dafür, wie das von der gesamten Spielgruppe aufgenommen wird. Und dann man nach und nach halt einfach diesen Erfahrungswert, dass man auch einfach nicht diese Unsicherheit hat, sondern sich über viele Dinge dann einfach im Vorfeld schon im Klaren ist und dann Sachen nicht zur Diskussion freistellen muss, sondern dann einfach direkt von sich aus aufbringt und die Sache dann läuft.
Ja, du hast natürlich auch vollkommen recht, Adam, dass das Einfluss haben kann, wie die Stimmung des Spielleiters oder der anderen Spieler in der Gruppe gerade sind und dass du dir vielleicht ein gewisses Gefühl dafür aufgebaut hast, wie waghalsig es sein darf, in was für einer Situation, aber dass heute wegen der Stimmung einfach trotzdem nicht passend ist und nicht gut funktioniert. Aber ich glaube auch, dass man ja seine Mitspieler gut genug kennt und dann da auch so ein Gefühl dafür hat, wann es passt und wann es nicht passt. Also hör da einfach auf dein Bauchgefühl und deine Intuition. Und wenn es mal voll daneben geht, mein Gott, und dann kann man ja auch immer noch darüber reden, wie man das jetzt ändert oder ob man es nicht ändert oder wie es jetzt irgendwie weitergeht. Oder so. Es ist ja letzten Endes auch einfach ein Spiel, was allen Spaß machen soll. Ich finde, da muss man sich auch immer nicht so sklavisch daran halten. Ja, das ist jetzt dann so passiert und auch wenn du das jetzt blöd findest, das bleibt jetzt so. Sondern dann sagt man vielleicht so, okay, gut, verstehe ich, hast jetzt falsch eingeschätzt, wäre an einem anderen Tag vielleicht auch besser irgendwie gewesen. Wir sagen jetzt, die Szene ist anders gelaufen. Oder wir gehen nochmal in die Vergangenheit, wir setzen nochmal an dem Punkt neu an und dann spielen wir die Szene nochmal. Oder sowas alles. Das sind ja auch alles Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ich glaube schon, dass es allerdings auch hilft, das vielleicht auch direkt mal in der Gruppe anzusprechen. Also wirklich hinzugehen und zu sagen, ich habe da so eine Unsicherheit, wie waghalsig darf es sein? Können wir uns gerade mal darüber unterhalten, was da für uns so die Gedanken sind, wo da jeder steht und wie jeder das meint. Dass man schon mal so eine Grundübereinstimmung hat, was das Ganze angeht. Und dann nochmal sich auch zu überlegen, was spiele ich gerade für ein Setting? Und was spiele ich gerade für ein Regelwerk? Also wie waghalsig ist das sowieso schon angelegt? Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn man Broken Compass spielt, was so ein Adventure-Game auch sehr stark sein soll, à la Indiana Jones, ja, da ist es natürlich super waghalsig. Also ich meine, da springst du eben mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug oder weiß ich nicht was, aber das wird ja da erwartet, weil das ist ja ein Action-Adventure. Oder erwartet man auch, dass man super waghalsige Dinge tut, die in der echten Welt überhaupt gar nicht funktionieren würden oder dich schnell ins Grab bringen, aber da eben nicht. Natürlich springst du von dem Hubschrauber auf irgendeinen Laster, der die geklauten archäologischen Funde wegbringen will. Und dann hängst du noch an dem Netz, was über diese Funde festgebracht wurde. Aber du ziehst dich nach oben und kämpfst auf dem fahrenden Auto gegen Nazis. Ja klar, natürlich. Das ist nicht waghalsig, das ist das Spiel. Und deshalb ist es auch immer noch mal gut, sich zu vergegenwärtigen, wie hoch ist denn der waghalsig, der Actionanteil, der Pulp, der hier gelebt werden soll in diesem System. Und von da aus dann noch mal abzuwägen, was man machen kann und was nicht.
Ja, ich hoffe, das Gesagte konnte dir auf jeden Fall helfen, Adam. Conny hatte da jetzt wesentlich bessere Ideen, hatte ich das Gefühl, als ich selber. Aber so ist das ja manchmal, ne?
Ich denke mal, dafür wirst du bei unserer nächsten Einsendung mehr Ideen haben als ich. Aber mal schauen.
Ja, denn jetzt haben wir einen Tipp von Fritz von Spitz. Er schreibt uns, hallo Conny, hallo Benny. Ich habe einen Tipp für alle Weltenentwerfer dort draußen. Eine gute Spielwelt entsteht nicht einfach aus einem Geist. Sie ist ein Langzeitprojekt, das immer wieder aufs Neue bespielt und getestet werden muss. Lasst absichtlich Weiß stellen. Arbeitet erst einmal nur aus, was ihr fürs erste Spielen braucht. Für eure Spieler ist am Anfang sowieso alles neu und sie können sich nur schwer entscheiden, wenn sie mit dutzenden Infos zur Spielwelt erschlagen werden. Die Spieler werden mit eigenen Ideen um die Ecke kommen. Seht dies nicht als Kritik oder verwerft gute Ideen nur, weil sie nicht von euch stammen. Jeder hat einen eigenen Blickwinkel. Gerade das bringt gute Erkenntnisse und Fragen. Eure Spieler werden ständig Fragen stellen. Über viele dieser Fragen hättet ihr euch selbst nie Gedanken gemacht und dennoch können sie manchmal maßgeblich für die ganze Weltenentwicklung sein. Seht eure Welt auch niemals als festes Konstrukt, sondern stets als Testgelände. Ich betreibe es mit meiner langzeitentwickelten Spielwelt folgendermaßen. Immer wenn ich mit meinen Spielern eine neue kleine Kampagne beginne, überlege ich, was wir gerade bespielen wollen. Begonnen haben wir mit einer klassischen Fantasy-Erzählung und haben Dungeons & Dragons dafür benutzt. Danach interessierten wir uns für Vampires und haben es in eine moderne Variante der gleichen Spielwelt umgesetzt. Auch Shadowrun haben wir in meiner Spielwelt gespielt. So wurde meine Spielwelt schon auf verschiedenste Zeitalter getestet und ich konnte mir klar werden, dass mittelalterliche Fantasy tatsächlich letzten Endes das ist, in dem mir die Spielwelt am besten gefällt. Allen gefiel der Erzählstil von Vampires, also spielten wir eine weitere Kampagne Vampires im Fantasy-Setting. Vor jeder neuen Kampagne bespreche ich mit meinen Spielern, welche entscheidenden Veränderungen ich vornehme. Wird ein Volk von der Liste gestrichen, weil es sich nicht gut etabliert? Wandert ein Land an einen anderen Ort, weil es geografisch oder für Konflikte besser dorthin passt? All dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass nichts bleiben muss, bis es sich wirklich perfekt anfühlt. Mit der Zeit etablieren sich Teile, die dauerhaft Bestand haben. Designe Taverne, in der sich die Helden immer rumtreiben. Der uralte böse Nekromant, der für all die Schrecken der letzten Kampagne verantwortlich war. Diese eine Märchengeschichte, die alle im Land kennen. Das sind die Dinge, die keine Justierung mehr brauchen und die immer mehr werden. Regelmechaniken sind eine ganz andere Schwierigkeit. Jedes Regelsystem ist für eine eigene Spielwelt entworfen und setzt einen anderen Fokus auf das, was bespielt wird. Wählt also danach, was ihr bespielen wollt, und es werden die Spielmechanismen stecken bleiben, die am besten eure Welt abbilden und bespielbar machen. Ihr werdet feststellen, dass euer Projekt Spielwelt keinen Abschluss zu finden scheint. Das ist auch nicht schlimm. Personen, Zeiten, Vorlieben, all das ist ständig im Wandel. Und damit ihr den Spielspaß habt, den ihr haben wollt, muss sich auch eure Spielwelt wandeln. All die Produkte dort draußen, die ihr erwerben könnt, werden auch immer wieder auf den aktuellen Markt angepasst oder den Vorlieben des jeweiligen Projektleiters unterworfen. Und wir Spieler machen wieder unser eigenes Ding mit dem, was uns angeboten wird. Es gibt nicht diese eine Spielwelt, die alle bespielen, sondern nur eine Vielzahl von Multiversen. Jeder Spieler hat eine andere Art, diesen einen NPC darzustellen und eure Charaktere sind es, um die sich die Welt und die Geschichte drehen soll. Zuletzt noch einmal, versucht euch nicht in Planungen zu verlieren. Umso schneller ihr etwas auf den Spieltisch bringt, umso besser. Denn nur im Feld werdet ihr erkennen, was sich wirklich beweist und was nicht. Außerdem macht es mehr Spaß, die Dinge zu bespielen und einen Austausch über eure Ideen zu haben. So bleibt ihr motiviert und verliert euch nicht in Mühsal. Euer Fritz von Spitz.
Vielen lieben Dank, Fritz von Spitz, für deine Einsendung. Da ist ganz, ganz, ganz viel drin, wo ich auch einfach nur zustimmen kann. Ich habe nämlich auch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wenn man sich dazu entscheidet, eine eigene Spielwelt zu kreieren, dass man schnell dem anheimfällt, dass man erstmal alles festgelegt haben möchte. Jeden Ort, die ganze Karte gefüllt haben möchte schon. Und das sorgt dafür, dass man sich nie bereit fühlt, schon überhaupt zu spielen. Weil ich bin ja noch nicht fertig mit der Welt. Ich bin ja noch nicht fertig damit, die Welt auszugestalten. Ich muss ja das noch festlegen und ich muss ja das noch festlegen und ich muss ja darüber noch und darüber noch und darüber noch. Und das führt meistens dazu, dass diese Projekte niemals das Licht des Tages erblicken, weil man immer das Gefühl hat, es ist ja noch das nicht und es ist ja noch das nicht. Als wir zum Beispiel Ruinen von Deki das erste Mal angefangen haben zu spielen, war es tatsächlich so, dass ich wusste, wie ich die Welt grob haben will, welche Götter jetzt gerade für die Welt wichtig sein sollen, sodass ich den anderen vermitteln konnte. Die Welt fühlt sich so an, das und das sind wichtige Punkte in der Welt, das müsst ihr beachten, wenn ihr euch Gedanken macht zu euren Charakteren und wo die vielleicht herkommen und dergleichen mehr. Das sind die Götter, mit denen die zu tun haben, das sind jetzt so die zentralen Punkte. Und das hat gereicht. Und dann ist auch die Karte, auf der wir spielen, immer weiter gewachsen, mit jedem nächsten Abenteuer, wo die Charaktere wieder an einen neuen Ort gekommen sind. Oder wenn sie von einem Ort erfahren haben, dann habe ich die Landkarte immer weiter erweitert und erweitert und erweitert. Und wie die Charaktere Orte entdeckt haben für sich, an denen sie noch nie gewesen sind, so ist das dann auch für die Spieler gewesen. Sodass sowohl die Erfahrung und das Wissen über die Welt der Charaktere gleichsam damit gewachsen ist, wie das auch für die Spieler der Fall irgendwo gewesen ist. Und ich denke, dass diese Vorgehensweise wirklich vollkommen ausreichend ist.
Und das ist ja auch das, was Fritz hier sagt. Wenn du so eine sehr ausgebaute Spielwelt hast, dann kann es natürlich auch sein, dass das die Spieler erstmal erschlägt, wenn du denen versuchst, dann so ein Briefing zu geben, wo du denen erstmal sämtliche Informationen zu den Dingen gibst. Da ist es manchmal einfacher, wenn du denen so einen straffen Überblick zu Dingen geben kannst. Und wenn die dann mit Fragen aufkommen, weil sie sich jetzt zum Beispiel für dieses Volk oder für diese Klasse oder irgendwas besonders interessieren, du dann das weiter mit denen besprechen kannst.
Auf jeden Fall. Ich glaube, was auch super wichtig einfach ist, als Spielleiter, der irgendwie seine eigene Welt erschafft, dass du dir klar machst, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Welche Punkte sind mir wirklich wichtig? Und jetzt wieder bei meinem Beispiel Ruinen von Deki, mir war einfach wichtig, es gibt jetzt noch 5 Götter. Es hat mal mehr Götter gegeben, die sind aber tot, das wissen die Charaktere nicht, weil das schon so lange her ist. Die und die Orte gibt es, die Welt kennt keinen Fortschritt mehr, die Welt kennt keinen Sturm, weil eben zum Beispiel der Gott des Windes nicht mehr existiert, also gibt es nur so einen lauen Wind und keinen Sturm. Also ganz viele Aspekte der Welt sind nicht mehr so wechselhaft, wie sie mal gewesen sind, weil die entsprechenden Götter nicht mehr existieren, sowas. Das ist das, was mir wichtig ist. Und dass es die bestimmten Spezien gibt, die ich festgesetzt habe. Das sind die wichtigen Sachen für mich. Und dass wir in so einem mittelalterlichen Fantasy irgendwo zeitlich angesiedelt sind, dass man so ein bisschen weiß, was gibt es alles an Transportmöglichkeiten, was gibt es alles an architektonischen Dingen und dergleichen, dass man da noch irgendwo so eine Vorstellung hat. Ich bin aber zum Beispiel auch hingegangen und habe jetzt auch wieder zu meinen Spielern gesagt, ihr könnt euch selber überlegen, in was für einer Stadt euer Charakter groß geworden ist oder an was für einem Ort euer Charakter groß geworden ist. Und ihr könnt da auch gerne Entscheidungen drüber treffen. Wie ist es an dem Ort? Oder stammt ihr nochmal aus einer besonderen Kultur? Und wie ist diese Kultur? Dass meine Spieler da ganz, ganz viele Freiheiten haben, darüber zu bestimmen, wenn sie das möchten und das so auszugestalten, wie sie wollen. Und das wird auf einmal dann Teil von meiner Welt oder dann entsprechend wird es eher unsere Welt. Wenn mir aber als Spielleiter jetzt zum Beispiel auch wichtig wäre, dass es eine bestimmte Anzahl von Kulturen gibt und ich dann auch gerne definieren möchte, es gibt die und die Kultur und ihr könnt euch aussuchen, aus welcher ihr seid. Und dann solltet ihr auch dabei bedenken, dass euer Volk auf eine bestimmte Art und Weise mit bestimmten Themen so und so umgeht. Dann muss ich das natürlich schon vorher dann festlegen, weil mir das jetzt dann wichtig ist. Deshalb ist es, wie gesagt, einfach entscheidend, dass ich als Spielleiter entscheide, was soll wirklich so sein, und wo lasse ich den Spielern die Freiheiten und wo lasse ich die weißen Stellen, Fritz, wie du das ja auch sagst, dass da auch meine Spieler diese füllen können. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich sage, es gibt diese weißen Stellen und wenn meine Spieler anfangen, diese weißen Stellen zu bemalen und zu füllen, ich dann unglücklich damit bin und mir denke, nee, das passt aber überhaupt nicht und das finde ich aber blöd und so. Also da muss ich mir wirklich vorher Gedanken machen. Klar, wenn jetzt eine Idee von euch kommen würde, die aber trotzdem nicht mit dem zusammenpasst, was ich mir vorgestellt habe, klar, dann gehe ich erstmal ins Gespräch und sage, können wir das noch abändern? Das und das, finde ich, passt jetzt nicht so rein. Ja, ich habe das jetzt nicht so formuliert, aber wo ich es jetzt gehört habe, ich bin vorher nicht auf die Idee gekommen, finde ich es aber absolut unpassend. Können wir das so und so machen? Ne? Das kann man natürlich nochmal gucken, ob man es irgendwo erstmal noch in eine gute Form bringt. Aber es ist natürlich blöd, wenn ich als Spielleiter so tue, als ob es weiße Stellen gäbe, aber immer, wenn jemand versucht, die weißen Stellen zu füllen, ich dann in eine Abwehrhaltung gehe und sage, nee, dann sollte ich mir vorher klar machen, wo wirklich weiße Stellen sind oder nicht.
Ich fände auch diesen Gedanken von Fritz super interessant, dass er hingeht und nichts wirklich starr sein muss, sondern auch große etablierte Sachen, wie er sagt, bei der nächsten Kampagne vollkommen anders sein können. Weil er sich dann da einfach nochmal umentscheidet, dass zum Beispiel ein gewisses Volk, dass das einfach in der Spielwelt nicht existiert, weil das irgendwie da nicht reinpasst oder so.
Ja, ich glaube, das käme jetzt bei mir als Spieler und auch als Spielleiter immer darauf an, worum es jetzt gerade geht. Also wenn die nächste Kampagne eigentlich sowieso immer vollkommen losgelöst ist von der Kampagne davor, dann wäre es mir egal, weil dann ist es sowieso jetzt einfach wieder eine neue Welt irgendwo. Ich kenne zwar so ein paar Grundregeln, weil das die gleichen geblieben sind, aber es ist einfach eine neue Welt. Und ob jetzt dann ein Land auf einmal woanders an einer anderen Stelle ist oder nicht, das ist so, ich erlebe das ja eh neu mit meinem Charakter. Wenn natürlich irgendwie ich einen Charakter jetzt weiterspielen würde und auf einmal hätten sich Sachen geändert, dann käme es wieder drauf an, was sich da auf einmal geändert hat. Das könnte aber sein, dass ich dann denke, so nee, finde ich jetzt aber blöd. Dass sich das geändert hat. Das macht auf einmal so viel für meinen Charakter eigentlich, wenn sich das ändert. Das war irgendwie elementarer für meinen Charakter. Deshalb sage ich, das kommt so drauf an.
Ja, aber ich glaube, das sind auch wieder genau die Sachen, die es dann interessant machen, das überhaupt zur Thematik zu machen mit seinen Spielern zusammen und nicht quasi nur aus seinem stillen Kämmerlein heraus selber weiterzuentwickeln, sondern diesen Diskurs quasi in gewisser Weise immer wieder mit seinen Spielern zu haben.
Ja, ich meine, die meisten Spieler sind ja auch so, wenn du zu denen sagst, ja, ich habe mir das so und so überlegt, aber ich habe jetzt gemerkt, das funktioniert eigentlich gar nicht gut so und das passt überhaupt nicht. Ist das okay, wenn wir jetzt Folgendes noch abändern in das und das? Und dann ist ja meistens die Antwort, ja, das ist in Ordnung, klar, machen wir. Du arbeitest da jetzt gerade ja noch dran und so. Aber wie siehst du das, dass er ja nicht nur zum Beispiel Länder jetzt an einen anderen Ort setzt, weil es da besser passt und sich für ihn irgendwie dann runder anfühlt, sondern ja auch zum Beispiel hingeht und seine Spielwelt dann in ganz andere Zeiten und in ganz andere Settings versetzt und übernimmt. Also erst Fantasy, dann in Vampires, also in so eine Gegenwart mit mystischen Elementen und da sogar dann auch in Shadowrun bespielt, also in diesen Cyberpunk dann übergeht.
Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Es hat natürlich so dieses, wenn man jetzt so eine Fantasy-Welt hat und es da verschiedene Völker, seltsame Rassen und so gibt, irgendwie, sagen wir mal jetzt einfach mal nur das Klassische, es gibt Elfen und Zwerge noch zusätzlich und Orks oder so. Und man setzt es dann in eine moderne Welt von Vampires oder so, wirft das natürlich sehr viele Fragen auch direkt auf, wie diese verschiedenen Völker von der Welt aufgenommen werden. Es bringt natürlich auch trotz alledem sehr viele so Fantasy-Aspekte mit hinein. Und dann ist die Frage, ob diese Thematik, man ist ein Vampir, der quasi auch so ein Fantasy-Aspekt ist, da nochmal so heraussticht, während alles andere vergleichsweise normal erscheint. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde es nur interessant, dass du das so verstanden hast, weil ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Welt nicht mit den Rassen zu Vampires dann übersetzt wird, sondern dass es dann mehr um die Geografie, wo sind Orte und dergleichen geht, als vielmehr, welche Rassen gibt's. Und jetzt gibt's auch auf einmal Magie in der Welt und es gibt aber noch Vampire, sondern dass es dann schon nur eine Gegenwart mit Menschen und Vampiren gibt als Besonderheiten und Werwölfen und Geistern und so, also eben das, was es in Vampires so gibt.
Ja.
aber dann Elfen und Zwerge rausfallen. Und es dann mehr um die Geografie geht und dass es vielleicht der Aufbau der Städte ähnlich bleibt, aber eben in eine neuzeitliche Architektur umübersetzt wird oder Clubs und Bars, die es gab, auch nochmal so uminterpretiert werden, dass sie dann wieder in die Zeit reinpassen. Gleiches dann nämlich auch bei Shadowrun, dass man dann nochmal eine Stufe weitergeht.
Ja.
Ich muss sagen, ja, das kann interessant sein, aber ich finde, diese Settings sind alle so unterschiedlich, dass ich mich frage, ob man wirklich sagen kann, es ist die gleiche Welt. Weil jedes Zeitalter so anders dann vielleicht von seinem Aufbau ist und man Sachen so uminterpretieren muss, dass es noch weiter passt, dass die Nähe zu dem Ursprungsmaterial vielleicht gar nicht mehr so ersichtlich ist oder gar nicht mehr auch so wichtig ist. Und ich mich dann so ein bisschen frage, ist es noch die gleiche Welt?
Das Interessante ist ja, dass Fritz dann auch sagt, ne, nachdem sie diese Sachen gespielt haben, war ihm eindeutig bewusst, dass das, was er eigentlich bespielen will, aber auch auf jeden Fall diese Fantasy-Variante, mittelalterliche Fantasy-Variante von seiner Spielwelt ist und nicht diese anderen Zeitalter. Und das ist ja das, womit sie auch gestartet haben.
Ja.
Das heißt, im Grunde, dass er diese anderen Sachen bespielt haben, hat ihm vielleicht auch einfach nochmal verdeutlicht, was das ist, was er wirklich eigentlich möchte für sein Setting so.
Es könnte aber auch einfach nur eine Konsequenz sein, nämlich diese Welt ist ursprünglich als mittelalterliche Fantasy-Welt gedacht und als mittelalterliche Fantasy-Welt mit ihren Ansprüchen, mit ihren Stereotypen, mit ihren typischen Dingen, die eben dafür entscheidend sind, aufgebaut worden. Und dann hat man die Sachen nochmal versucht, darüber zu stülpen, also über ein anderes Genre zu stülpen, ja, was dann vielleicht einfach nicht so gut gepasst hat, weil es ja nicht für dieses Genre gedacht war. Und dann hat man es nochmal versucht, über ein anderes Genre zu stülpen und da hat es auch nicht so gut gepasst. Und man hat gemerkt, nee, am schönsten, am meisten Spaß macht es mir ja für das Genre, für das es ursprünglich geplant war. Also weißt du, denke ich mir so, ja, das ist vielleicht auch einfach die Konsequenz daraus, wie das Ganze entstanden ist. Und es wäre jetzt vielleicht genau anders gewesen, wenn er zum Beispiel sich eine eigene Welt für Vampires ausgedacht hätte. Und dann hätte er das vielleicht, diese Welt, dann versucht mit Cyberpunk und dann mit mittelalterliche Fantasy und hätte dann auch gemerkt, ah nee, für Vampires gefällt es mir am besten. Ja, dafür war es ja auch ursprünglich gedacht und dafür passt es am besten. Mhm. So.
Aber es ist ja dann auch sehr interessant, dass er sagt, dass er dieses mittelalterliche Fantasy bespielen will, aber sie trotzdem Vampires da drin dann hat spielen.
Ja, da stellen sich dann für mich die Fragen, wie viele Aspekte von Vampires nimmt er denn dann überhaupt? Geht es nur darum, dass man irgendwie Vampire ist? Geht es irgendwie darum, dass man Intrigen unter den Clans untereinander spielt? Worum geht's? Wie viel von Vampires wird dann übernommen? Wie viel von einem klassischen mittelalterlichen Fantasy wird übernommen? Geht es noch um epische Abenteuergeschichten? Geht es auf einmal um was ganz anderes? Das ist natürlich dann so ein bisschen die Frage.
Du hörst, Fritz, du musst uns auf jeden Fall nochmal schreiben, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie Vampires in deiner mittelalterlichen Fantasy-Welt aussieht.
Auf jeden Fall. Ich finde es aber auf jeden Fall auch nochmal gut, dass du ja hier in deinem Text auch nochmal ganz klar betonst, dass keine Spielwelt gleich der anderen Spielwelt ist. Dass es natürlich was ganz anderes ist, welche Gruppe auf Aventurien spielt, welche Gruppe in irgendeinem anderen festgelegten Setting spielt. Weil natürlich jede Gruppe, jeder Spielleiter, jeder Teilnehmer was anderes daraus macht. Dass NPCs von unterschiedlichen Spielleitern einfach anders gespielt werden und dergleichen mehr. Ja, das ist so. Und deshalb, ne, sollte man sich auch wirklich die Freiheiten immer nehmen, die Sachen so zu machen, wie es für die Spielgruppe am besten passt. Dafür ist es auch einfach immer gedacht. Ich finde es aber gut, dass du es hier auch nochmal betonst und nochmal erwähnst, dass man da nicht so stringent immer an allem festhalten muss, sondern, wie wir das gerne sagen, alles immer nur als Steinbruch betrachtet. Und dass es ein Multiversum von verschiedenen Aventuriens zum Beispiel gibt, weil jede Gruppe da für sich das rausnimmt und für sich da Sachen erlebt, die die Geschichte wieder verändert haben, wie das eben in der Gruppe passiert ist. Und das ist ja auch das Tolle am Rollenspiel.
Mir gefällt auch einfach dieser Punkt von Fritz, dass dadurch, dass man schon anfängt, die Sachen quasi wie so eine Art Beta-Test zu machen, dass man dadurch auch einfach motiviert bleibt, daran zu arbeiten und damit was zu tun und man diesen Diskurs mit anderen Leuten darüber hat und mit denen zusammen da auch irgendwie was entwickelt und so, dass das dann einem auch einfach sehr stark hilft, dass das nicht einfach nur in so eine reine Mühsal und so ein Todprojekt dann endet.
Mhm.
Und jetzt bezogen auf Diki, dass wir ja jetzt wieder anfangen, denke ich mal, ist das ja sehr ähnlich. Da hast du, denke ich mal, sehr viele Weißstellen und so.
Mhm.
Und machst genau dasselbe.
Ja, vor allen Dingen mache ich genau dasselbe, weil ich ja gemerkt habe, wie ich eingangs gesagt habe, dass Dungeon World sich für mich nicht wie das richtige Regelsystem dafür anfühlt, für das, was ich eigentlich machen möchte. Sodass ich jetzt, wo wir Dungeons & Dragons 2024 jetzt irgendwie eigentlich für was anderes gedacht, aber jetzt eben die Regeln von mir schon gelesen worden und dergleichen mehr, ich gesagt habe, ey, wir probieren es jetzt damit nochmal. Und ich glaube, damit wird es jetzt besser laufen, weil ich damit mehr vom Regelsystem bespielen kann, was ich eigentlich bespielen möchte oder wie ich spielen möchte, vom Spielstil her. Und das ist natürlich schon auch eine wichtige Erkenntnis, weil ich hatte ja schon betont, das Regelsystem war mir so sehr im Weg, dass mir die Welt keinen Spaß mehr gemacht hat. Und jetzt mit dem anderen Regelsystem blühe ich wieder viel, viel mehr darüber auf, weil ich schon die ganze Zeit immer dachte so, eigentlich ist die Welt cool. Eigentlich ist das, was ich da bespielen möchte, eigentlich ist das cool. Oh, ich habe da voll Bock drauf. Es hatte nur einfach nicht mit dem Regelsystem gepasst. Und dann, wie Fritz sagt, das als Beta-Test zu sehen und zu sagen, okay, gut, das hat nicht gepasst, ich probiere es jetzt hiermit und dann nochmal weiter an der Sache zu arbeiten, ist eine gute Sache. Es kann natürlich sein, dass ihr in ein paar Folgen hört, dass wir wieder aufgehört haben, weil es überhaupt nicht funktioniert hat und das Ganze gescheitert ist. Vielleicht. Ich glaube es jetzt nicht, aber es ist einfach auch eine Lernerfahrung. Und dann probiert man es vielleicht dann noch ein drittes Mal mit einem anderen Spielsystem. Und dann schaut man eben, wie es dann läuft. Oder ob man vielleicht doch irgendwas anderes ändern muss, weil es gar nicht um das Spielsystem dann so sehr ging, sondern andere Dinge das waren, was das Problem ist eigentlich und ich das aber bisher noch nicht erkannt habe.
Hm.
Ist aber auch in Ordnung. Man sollte sich da irgendwie mehr davon befreien, dass man nicht sagen kann, ha, es passt nicht, ich möchte nochmal was verändern. Das ist einfach wichtig. Mit diesen klugen Worten würde ich aber auch sagen, kommen wir zu unserer letzten Einsendung. Die ist aus der Kategorie Meinungen und stammt von Daria weiblich. Sie schreibt, Hallihallo, Hallöchen, ihr Würfelveteranen. Ich habe gerade eure letzte Folge zu Ende gehört und musste bei Talaya Sternenstaubs Geschichte mit dem Magier, der alles Loot ausgezahlt bekommen wollte, an eine meiner Spielrunden denken, die in eine ähnliche Richtung geht und wollte gerne hören, was ihr davon haltet. In meiner Das schwarze Auge-Runde spielte einer meiner Mitspieler einen Alchemisten, der auf unseren Reisen sein alchemistisches Labor dabei hatte und in der Lage war, uns nützliche Tränke wie Heil- und Zaubertränke herzustellen. Das war natürlich wirklich praktisch für uns. Allerdings wollte er, dass unsere Charaktere dem Seinen die Materialkosten begleichen. Ich möchte betonen, es ging um die Materialkosten, nicht um die eigentlichen Kosten, die etwa ein Zaubertrank gekostet hätte, wenn wir den von einem NPC erstanden hätten. Dennoch kann ich nicht leugnen, dass ich dabei einen großen Widerstand in mir verspürt habe. Waren denn nicht die Alchemiker eben das, was dieser Charakter für die Gruppe leistete, das, was eben sein Beitrag zum Gelingen der Kampagne war? Immerhin ging meine Magierin auch nicht hin und berechnete ihren Gefährten jeden durch sie magisch gehaltenen Lebenspunkt, jede Entgiftung, jede Verzauberung oder Schadensmagie, die von ihr gegen einen Feind geschleudert wurde, um die gesamte Gruppe vor Verletzungen zu bewahren. Gleiches galt für die anderen Gruppenmitglieder. Auch der Krieger in unserer Gruppe erwartete keine Bezahlung für den Schutz und die Kampfkraft, die er bot. Der Geweihte keine Dukaten für seine Mirakel und Wunder. Wie seht ihr das? Vergleiche ich da Äpfel mit Birnen? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Liebe Grüße, Daria. PS, danke für den tollen Podcast. Ich freue mich auf jede neue Folge und spätestens Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit lausche ich sofort rein. Noch kurz, die letzte Folge, die Daria da gehört hat, ehe sie uns ihre Einsendung geschickt hat, war Folge 33, Scherz, Stein, Gier und Brunnen sind auch dabei und die Einsendung von Talaya Sternenstaub, das hat sich ausgezahlt, ist eben die Einsendung, auf die sie hier Bezug nimmt, beziehungsweise die sie dann zu ihrer eigenen Einsendung inspiriert hat.
Erst einmal vielen lieben Dank, Daria, aber kommen wir jetzt mal direkt zu dem Punkt deiner Einsendung. Und zwar verstehe ich vollkommen, warum das diskussionswürdig ist. Weil, ja, auf der einen Seite würde ich mich auch komisch fühlen, wenn eins der Gruppenmitglieder auf einmal für seinen Beitrag eine Auszahlung haben will. Aber das ist auch immer so eine Sache, wie das genau rübergebracht wird, weil es ist einfach so, dass die Materialkosten der Alchemist die aufbringen muss, damit er diese Sachen herstellen kann. Wenn die Gruppe jetzt sagt, wir machen so eine Art Gruppenkasse, von der die beglichen werden, ist das wahrscheinlich so eine Art Ideallösung, weil der Spieler des Alchemisten sich auch irgendwie blöd fühlt, dass er als einziger quasi Kosten hat, die immer wieder auftauchen, in den meisten Fällen, weil der Krieger wird nicht so oft sich ein neues Schwert kaufen müssen, weil sich das nicht so schnell verbraucht, wie dann vielleicht irgendwelche Tränke und dergleichen, die der Alchemist herstellt. Und in solchen Spielwelten sind solche Alchemiker ja meistens auch immer, dass das nicht sehr billige Sachen sind, sondern man da auch vergleichsweise viel Geld rein investieren muss, selbst wenn man einfach nur diese Materialkosten begleicht.
Ja, ich stimme dir dazu. Es wäre natürlich die Frage, ob so eine Gruppenkasse dann auch eben aufkommt dafür, wenn der Krieger ein neues Schwert braucht oder eine Rüstung braucht und das daraus bezahlt wird, weil man da dann vielleicht auch sagt, ja, aber wenn der ein besseres Schwert und eine bessere Rüstung hat, ist das für die Gruppe besser.
Ja.
Denn er kann dann besser seine Funktion als Beschützer oder Kämpfer der Nachkommen und das ist für uns alle ein Gewinn. Und wenn ein Zauberer einen neuen Zauberspruch lernt und den bezahlen muss, wird das auch aus der Gruppenkasse bezahlt, denn es hat ja auch für alle einen Gewinn, wenn der einen neuen Zauber lernt, der der Gruppe hilft. Das muss man dann eben entsprechend absprechen, wie man das so ein bisschen sieht. Ich stimme dir aber auch vollkommen zu, dass es natürlich jetzt für einen Alchemisten auch vielleicht ein bisschen blöd ist, dass der immer diese permanenten Kosten hat, um überhaupt Zaubertränke und dergleichen herzustellen und dass das dann vielleicht auch eine große Kostenfrage für ihn ist, was die anderen aber im Grunde nicht haben. Ich glaube auch, dass es wirklich darauf ankommt, wie der Alchemistenspieler das rüberbringt.
Mhm.
Wenn er so ist, so, ja, ich gebe dir hier den Zaubertrank, ja, kriege ich 3 Dukaten von dir, dann fühlt es sich irgendwie ein bisschen arschig an, weil du dir so denkst, so, okay, ich soll dich jetzt dafür bezahlen, okay, gut, du möchtest von mir geheilt werden, dann hätte ich jetzt gerne auch 15 Dukaten von dir, weil ich habe jetzt gerade 15 Astralpunkte da rein investiert.
Ja, ja, das ist so eine Frage, ob der dann als Gruppenmitglied rüberkommt oder eher einfach als verschlagener Händler,
ja,
der die Gruppe begleitet und seinen Gewinn einfach nur versucht, daraus zu schlagen, ja, dass er die begleitet. Und da liegt dann so der Knackpunkt.
Ja.
Der Ton macht die Musik, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Wenn du so sagst, ich habe dich eben mit diesem Heiltrank gerettet, der war aber sehr, sehr teuer. Wir müssen mal überlegen, wie wir das mit den Kosten machen, weil könnte sein, dass wir demnächst wieder einen Heiltrank brauchen und ich kann dieses Geld alleine nicht ständig immer aufbringen. Dann spricht man genau dieses mit der Gruppenkasse eigentlich mehr oder weniger an.
Ja, und ich glaube, da werden auch die meisten darauf reagieren und sagen so, nee, klar, Heiltränke sind super praktisch und es ist ja viel billiger, wenn du die herstellst. Klar, da legen wir zusammen.
Ja.
Ich glaube, es ist auch immer so eine Frage oder das wird auch nur zum Problem, wenn die finanziellen Mittel der Gruppe gering sind. Weißt du, weil wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, in unserer Drachenchronik-Gruppe, wo wir ja diesen Schatz gefunden haben, dass wir jetzt einfach alle stinkereich sind, wenn da ein Alchemist in der Gruppe wäre, der würde gar nicht fragen, dass ihm die Materialkosten bezahlt werden, weil er ist ja selber so vermögend, dass ihn das nicht juckt und er das immer wieder bezahlen kann. Aber in dem Moment, wo Geld eine knappe Ressource ist und der Alchemist dann da immer so ein bisschen Probleme hat, ist natürlich das ein Thema, wo es das an anderer Stelle auch einfach gar nicht ist.
Ja, und wie ich eben schon mal meinte, der Ton macht die Musik. Wenn ich das jetzt auf unsere Gruppe in den Drachenchroniken nehme, dann macht es einen Unterschied auch einfach, ob wenn du jetzt von einem Magister da einen Zauber erlernst und dem diese Kosten begleist und das ein Zauber ist, der wirklich der ganzen Gruppe nutzen wird, dann ist das auch nochmal was anderes, wo dann alle zustimmen, dass man sich dann die Kosten da teilt, als wenn du dann zum Beispiel von dem einen Zauber lernst, mit dem du einfach deine Magierrobe immer sauber halten kannst und den eigentlich mehr nur so aus Eigennutzen immer verwenden wirst oder dir überhaupt nur so aus Eigeninteresse geholt hast.
Ja, auf jeden Fall.
Oder wenn du mit deinem Charakter dir jetzt was kaufst, einfach weil er als einziger daran Interesse hat, weil das sein Hobby irgendwie ist oder so, dann scheint das natürlich komisch, wenn man da dann sagen würde, ah nee, das müssen wir aber jetzt aus unserer Heldenkasse bezahlen.
Ja.
Das wäre so, als würde ich sagen, ich habe mir ein Lego-Set gekauft. Conny, gib mir mal die Hälfte.
Wobei du da auch wirklich überhaupt nicht gut argumentieren kannst, warum das auch ein Dienst an der Gruppe sein sollte. Ne? Bei vielen Sachen kannst du jetzt vielleicht auch noch drumherum argumentieren. Jetzt wie zum Beispiel ja. bei der Reinigung der Robe kannst du ja auch immer noch sagen, das ist super praktisch. Ich kann ja auch eure Kleidung sauber machen. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind lange gereist und müssen dann vor irgendjemanden stehen und mit dem reden und dann seid ihr alle dreckig. Also dann kann ich uns alle sauber zaubern. Oder wenn wir mal durch die Kanalisation müssen und dann stinken wir alle, dann kann ich uns einfach sauber zaubern. Und dann sagen vielleicht alle noch so, ja, okay, gut, es hat auch irgendwo noch einen Nutzen und wir profitieren vielleicht nur an ausgewählten Stellen davon und so. Bei vielen Zaubern, glaube ich, kann man noch so argumentieren, dass es Momente gibt, wo die für die ganze Gruppe praktisch sind. Und ja, es kommt dann darauf an, wie wortgewandt jemand ist, um anderen dann Scheiße für Gold zu verkaufen und die das dann akzeptieren.
Ja.
Ich finde einfach, Daria, dass natürlich schon dieser Gedanke, dass es immer wieder Materialien gibt, die erstanden werden müssen und die bezahlt werden müssen, eine Berechtigung hat, dass man sagt, die Kosten müssen irgendwo alle tragen oder derjenige tragen, der dann den Trank auch für sich benutzt oder das Alchemiker für sich benutzt. Ich bin schon bereit, das kostenlos herzustellen und nicht die Kosten zu verlangen, die das eigentlich kosten würde. Also hast du ja irgendwo auch einen Benefit, einen Vorteil davon, dass ich das mache. Das hat irgendwo schon seine Berechtigung. Auch vor allen Dingen, wenn ich jetzt an jemanden denke, an einen Schmied in der Gruppe. Ich meine, würde man da hingehen und sagen, mach mir mal ein Schwert und schenk mir das? Sondern dann würdest du ja vielleicht auch hingehen und sagen, ich bezahle dir die Materialkosten, kannst du mir dann daraus ein Schwert machen?
Hm.
Und nicht erwarten, dass der Schmied dir eine Plattenrüstung herstellt und die Materialkosten dafür auch noch begleicht. Nur weil der mit dir in einer Gruppe ist und mit dir reist und das vielleicht das ist, was ihn jetzt hilfreich für die Gruppe macht, weil er Waffen und Rüstungen schmieden kann für die Gruppe. Da würde man ja auch dem irgendwo entgegenkommen und sagen, klar, ich bezahle dir noch die Materialkosten. Aber ich denke, da kommt es wirklich darauf an, wie es von dem Spieler verkauft wird. Und scheinbar, das interpretiere ich ja jetzt hier da rein bei dir, Daria, kam es eher eigennützig von eurem Alchemisten rüber, weil du ja dann diesen Widerstand in dir so stark gespürt hast. Ist jetzt aber nur meine Hypothese und meine Interpretation dessen, was du da schickst.
Aufgrund dieser Einsendung stelle ich mir gerade eine ganz andere Frage auch noch, die da entfernt mit zu tun hat. Und zwar, wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel der Bade auftritt in der Schenke, wo die Helden gerade unterkommen und da quasi Geld verdient? Inwiefern, weil der macht ja dann auch in gewisser Weise das, was er kann, nämlich Unterhaltung. Und wird dafür bezahlt. Inwiefern muss er dieses Geld auch in die Heldenkasse mit einbringen? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das, finde ich, ist ein ganz anderer Punkt.
Da würde man sehr stark dazu tendieren zu sagen, nee, das ist Geld, das der sich selber für seine Arbeit verdient hat.
Ja, es würde ja auch niemand hingehen, jetzt auf den Alchemisten bezogen, denke ich, wenn der Alchemist
jetzt anfängt, in einem Dorf seine Alchemiker zu verkaufen und
sich das Geld behält.
Dann, ja, genau.
Klar, wenn er jetzt Tränke verkauft, wofür ich die Materialkosten bezahlt habe, würde ich sagen, dann kriegen wir aber den Anteil wenigstens zurück von den Materialkosten und du kannst den Überschuss für dich behalten. Weil das geht ja nicht. Ich bezahle nicht die Materialkosten und du machst dann nochmal Gewinn daraus. Und ich finde auch, dass der Alchemist selber auch seinen Anteil an den Materialkosten bezahlen muss und nicht die anderen aus der Gruppe die Materialkosten bezahlen müssen, sondern das muss dann so gleich aufgeteilt werden, dass auch der daran mitbezahlt.
Ja.
Da kann man nicht sagen, naja, ich habe ja schon Verlust dadurch, dass ich meine Arbeit nicht bezahlt bekomme. Weil seine Arbeit nicht bezahlt, bekommt auch der Krieger. Und seine Arbeit nicht bezahlt, bekäme auch der Magier. Also der kriegt ja nicht mal seine Astralpunkte bezahlt, wenn er kein Geld von den anderen bekommt dafür, dass er jemanden heilt. Auf der anderen Seite verstehe ich eben, dass das dann eine sich von Natur aus regenerierende Energie ist, die aufgebraucht wird und dann ja wieder sich ohne Kosten für den Magier von alleine wieder herstellt. Dass es da irgendwie schwierig ist zu sagen, ja, aber jetzt kriege ich aber einen Dukaten für jeden eingesetzten ASP. Ja, ne?
Ja, aber es ist trotzdem so, alle leisten eine Arbeit an dem Abenteuer. Und dafür gibt es ja dann meistens am Ende auch eine Belohnung, die man für gewöhnlich ja auch gerecht untereinander aufteilt.
Ja, ich meine, es kann ja schon mal sein, dass man irgendwie so ein Abenteuer hat, wo man Begleitschutz einer Karawane gibt. Und da kann es ja tatsächlich sein, dass die Charaktere prinzipiell dafür bezahlt werden, aber je nachdem, wer du bist, mehr bezahlt bekommst. Etwa, du bist ein Krieger und weil du dann Geleitschutz bist, bekommst du 2 Dukaten pro Tag. Aber ein anderer Charakter ist nur als jemand, der eine Kutsche fährt, dann eingestellt und der bekommt aber nur 2 Silber, weil er ihm nur die Kutsche fährt und nicht noch die Aufgabe hat, den Tross zu beschützen und im Grunde dann in dem Moment weniger verdient. Aber ich glaube eigentlich, dass in den meisten Gruppen, wo die Charaktere zusammenarbeiten, das auch nie so ein Thema ist. Weil ich glaube, im Zweifelsfall immer jeder dem anderen aushelfen würde, wenn es um irgendwelche Finanzen geht. Und dann sagt der eine, boah, ich will mir ein neues Schwert kaufen, aber mir fehlen leider noch 10 Dukaten. Und da sagt der nächste, ja, gebe ich dir. Ja, dann bezahle ich ja zurück. Nee, brauchst du mir nicht zurückbezahlen. Nimm die 10 Dukaten, kaufst dir ein Schwert, alles gut. So, wie viel Geld fehlt dir noch? Das und das, ja, hier, bitte. Das ist ja, denke ich, aber da bin ich vielleicht nur auf unserer eigenen Gruppe da mit der Erfahrung geprägt. Das ist ja oft das, wie man das handhabt. Und es ist, wie wir eben auch schon gesagt haben, ja immer nur die Frage, was Geld für eine Ressource ist, wie wichtig die ist. Ob sie irrelevant ist, weil alle eh so viel Geld haben, dass es sie überhaupt nicht mehr juckt. Oder ob es ein rares Gut ist und um jeden einzelnen Goldtaler da gefeilscht werden muss und man immer kurz vor der Existenzminimum herum arbeitet.
Ja, da kann man auch Fragen aufbringen, wie ob es jetzt sinnvoller ist, das Geld in die neue Waffe des Kriegers zu investieren oder in den neuen Zauber des Magiers oder so, ne? Wenn es eine geringe Ressource ist.
Ja, vielen lieben Dank, Daria, dir auf jeden Fall für deine Einsendung. Ich denke, es ist ganz gut herausgekommen, wie unsere Einstellung dazu ist. Ich bin mal gespannt, von dir eine Rückmeldung zu hören, ob du das auch so siehst jetzt, wo du unsere Meinung dazu gehört hast oder ob du uns vielleicht auch nochmal irgendwie klarer sagen kannst, wie euer Alchemist das rübergebracht hat. Ob das jetzt rückblickend, du sagst, das war eigentlich das Problem, da war der Ton das Problem, weil prinzipiell ja, finde ich auch, dass wie ihr, prinzipiell hat es irgendwo ein Anrecht, dass das Material eben auch bezahlt werden muss, weil das eine immer wiederkehrende finanzielle Belastung für den Charakter ansonsten ist. Bin ich mal gespannt, von dir zu hören.
Mit diesen Worten beenden wir dann aber auch Folge 36, unerwartete Entwicklungen. Ich hoffe, ihr habt einiges dazugelernt. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall motiviert, mir einige Gedanken zum Thema Rollenspiel wieder zu machen und wünsche euch alles Gute.
Macht's gut, ciao.
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Schreib uns dazu, mit welchem Pseudonym und welchem Pronomen du in unserem Podcast angesprochen werden möchtest. Füge deiner Mail außerdem eine kurze Notiz an, dass wir deine Einsendung auch wirklich öffentlich vorlesen dürfen. Wir freuen uns sehr über deine Teilnahme. Empfehle uns aber auch gerne weiter, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonniere unseren Podcast und lass einen Kommentar da. Du findest uns zudem auf Instagram unter würfelveteranen, alles klein, alles zusammen und das Ü wird auch wieder zu einem UE. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Würfelveteranen.